Was nicht so nervig ist, ist das Zelda-Ranking bei Fearlist. Moin moin Freunde und willkommen zu Fearlist. An meiner Seite heute Hase.
Hallo.
Arthur.
Moin.
Enrico.
Moin.
Wie geht's euch heute, Leute?
Habt ihr Bock? Wahlmann. Ja, heute definitiv Bock. Wir reden über eine der geilsten Spielereien, die es auf dieser Welt gibt.
Metal Gear Solid?
Fast.
Scheiße. Final Fantasy?
Weniger Metal und weniger Gear.
Dafür mehr Resident Evil.
Stattdessen Schwerter?
Mittelalter?
Mittelalter.
Devil May Cry?
Resident Evil, sag ich doch.
Mit Schwertern.
Sag ich doch.
Verdammt nochmal, Counter-Strike.
Counter-Strike.
Nee, und deswegen freue ich mich, dass wir einmal darüber reden. Wir hatten die Spiele ja schon in unseren Spielejahren vorgenommen. Ein paar davon, nicht alle natürlich. Aber das hat tatsächlich gefehlt, dass wir alle nochmal aufgreifen und schauen, was da so ging.
Da haben wir uns echt was vorgenommen, ne? Also ganz ehrlich, ich wollte so eine Folge schon länger machen. Und jetzt, als wir vor kurzem Dark Souls gemacht haben, ist so ein bisschen der Damm gebrochen für solche Folgen, hatte ich das Gefühl. Und wir können sowas machen. Und Gott im Himmel, die Vorbereitung ist auf jeden Fall das längste Skript, das ich je geschrieben habe für so eine Folge. Das ist völlig unnormal. Ich weiß jetzt schon, es werden mindestens 2 Folgen. Ihr könnt euch mindestens auf 2 Folgen freuen. Und wir werden sehen. Wir gehen das Ganze eben anhand der Timeline durch. Es gibt eine offizielle von Nintendo releasede Timeline. Und ich würde sagen, Enrico, du hast dich auf jeden Fall gut eingearbeitet, habe ich gehört.
Auf jeden Fall.
Das heißt, wenn du möchtest, starte doch einfach mal mit so ein bisschen mit der Einleitung.
Ja, dann fange ich einfach mal an. Nämlich The Legend of Zelda ist eine Videospielreihe des japanischen Konzerns Nintendo. Das erste Spiel der Reihe erschien 1986 auf dem NES und ist mit 20 weiteren Hauptteilen und über 30 Ablegern eine der erfolgreichsten IPs von Nintendo. Der letzte Titel der Hauptreihe erschien 2024 mit Echoes of Wisdom.
Kurze Frage, Jungs. Habt ihr eigentlich das Gefühl, dass Enricos Stimme heute ein bisschen anders ist?
Ich glaube, er ist heiser.
Ja, ich glaube auch.
Ein Frosch im Hals, Entschuldigung.
Oder eine Ente.
Wer ist denn Rico?
Wer ist denn Rico? Stimmt eigentlich. Spaß, Leute. Moin, Jens. Herzlich willkommen zu Fearlist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Wer ist
Moin.
Jens?
Wer ist Jens?
Und wieso siehst du nicht mal aus wie ein Rico?
Ich habe meine Haare heute nicht gemacht.
Wolltest du mein Resident Evil sein?
Ja, genau, ich wollte dann Resident Evil sein.
Klar, ist auch scheiße.
So, Jens als eigentlich langjähriger Zuhörer des Fearless-Podcasts, das kann man so eigentlich auch sagen, tatsächlich.
Ja.
Ne?
Heftig, dass wir das sagen können.
Das können wir sagen. Du bist jetzt am Start, wir sind lange befreundet. Und ich dachte mir, zu dem Thema Zelda kann man echt nur eine einzige Person einladen, das bist du. Ne? Du hast eigentlich auch so gut wie jeden Teil gespielt, ist auch eine deiner Lieblingsreihen und deswegen, ja, sind wir auf jeden Fall auch sehr froh, dich hier in unserer Runde zu haben. Enrico ist heute nicht dabei, für die Letzten, die es noch nicht geschnallt haben. Nein, Hase, Enrico ist nicht dabei.
Ich bin total verwirrt.
Hase ist heute Enrico.
Nee.
Schon wieder.
Genau, sorry, und damit mach doch einfach weiter, Jens. Ich habe dir sehr gerne zugehört.
Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Geschaffen wurde die Reihe nämlich von niemand anderem als ja, einer Legende bei Nintendo, Shigeru Miyamoto. Und der hat sich seine eigene Kindheit als Inspiration genommen, weil er nämlich in seiner Kindheit die heimischen Wälder von Kyoto selber mal immer durchforstet hat, mit Stock und Stein erkundet hat. Und das war so seine Idee für das Spiel letzten Endes.
Du meinst mit Schwert und Stein, oder?
Ja, ich glaube, er hat auch mal ein Schwert dabei.
Krasser Typ, der lebt im Mittelalter.
Ja. Genau, zusammen mit Takashi Tezuka hat Miyamoto dann die Geschichte zu Zelda geschrieben. Diese wurde parallel zum ersten Spiel dann als Comic herausgegeben, um den Spielern so ein bisschen Background-Infos zu geben, damit die überhaupt mal wissen, was sie da überhaupt spielen. Genau, zentrale Hauptfigur in den Spielen ist der Held Link als spielbarer Charakter. So wie Zelda, die Prinzessin des Königreichs Hyrule. Antagonist in den meisten Spielen ist Ganondorf oder Ganon als Dämonform. Und das Triforce als göttliches Artefakt, was immer als oder in den meisten Spielen als zentraler Handlungspunkt fungierte.
Mhm.
Genau. Weitere Inspiration zu dem Design von Link war zum Beispiel die Disney-Figur Peter Pan. Da hat Miyamoto sich stark dran orientiert. Und der Name Zelda kommt von der Frau des amerikanischen Autors F. Scott Fitzgerald, Den Namen fand Miyamoto nämlich so vom Klang her ganz schön und deswegen heißt Zelda Zelda.
Und wisst ihr, dass von Robin Williams die Tochter auch Zelda heißt, weil er ein extremer Fan der Zelda-Reihe war?
Voll, das
Robin
weiß
Williams?
Ja,
also verrückt.
Das der Schauspieler. Weiß ich. Seit dem Remake von Ocarina of Time, als das auf den 3DS damals rauskam, gab es ja auch so Video-Trailer und sowas. Und da hat er auch mitgespielt mit seiner Tochter. Das fand ich richtig geil.
Nice,
also so richtig.
Ja, genau, das ist Fernsehwerbung. Ja,
ja. Das war richtig cool, ey. Da hast du wirklich gesehen, der Typ feiert das wirklich. Der wurde nicht einfach irgendwie so eingeladen, weil zufällig seine Tochter so heißt, sondern der ist ein richtig großer Fan der Reihe gewesen. Und das ist schon echt schön und wholesome, ne? Ansonsten wichtig zu wissen ist, dass die offizielle Zelda-Chronologie, Timeline, Abfolge, nennt es wie es wollt, gibt es erst seit dem Jahr 2011. Dort war nämlich das 25. Jubiläum. Und zu dem Release von Skyward Sword hat man sich gedacht, hey, wir ballern jetzt mal raus. Die Fans schreien nach irgendwie einer Abfolge der ganzen Geschichte. Und da haben wir das eben das erste Mal bekommen in dem Buch Hyrule Historia. Das haben wir hier gerade tatsächlich auch liegen. Ich habe mich zur Vorbereitung auch reingelesen. Richtig schönes Buch. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und was auch interessant ist, Fans wollten diese Chronik, diese Timeline, aber Nintendo hat sich immer ein bisschen gesträubt. Warum? Weil sie eigentlich nie wirklich gedacht haben, dass sie eine Timeline brauchen oder irgendwie die Spiele in Gedanken daran rausgehauen haben. Sie haben sich jedenfalls die Arbeit gemacht. Und selbst Nintendo sagt ganz offiziell in diesem Buch, hey, pass mal auf, diese Timeline ist voll wandelbar. Wir nehmen uns jetzt gerade einfach mal das Recht raus, wenn neue Spiele reinkommen, mischen wir das neu oder setzen Spiele irgendwo hin, so wie es gerade quasi für uns passt, um das so ein bisschen zu erklären. Das heißt, all das, was wir jetzt heute besprechen, kann mit dem nächsten Spiel schon wieder komplett anders sein. Ne? So ist das. Was auch immer interessant ist, warum heißt eigentlich Zelda immer Zelda und Link immer Link? Ja. Der Name Zelda wird im Endeffekt in der Geschichte immer wieder von Prinzessin zu Prinzessin weitergegeben. Und der Name Link wird vermutet, dass in den Geschichten, die dann später erzählt werden, der Held der jeweiligen Geschichte einfach den Namen Link bekommen hat, an Anlehnung des Helden der allerersten Geschichte so ungefähr oder des Helden der sagenumwobenen Legende. Deswegen haben wir quasi immer so ein bisschen, ne, die beiden Hauptcharaktere.
Auch eine beschissene Erklärung, oder?
Ja.
Weil der heißt doch, als er ein Lappen ist, am Anfang jedes Spiels heißt er ja trotzdem Link.
Ja, das ist richtig. Aber nun, ja, theoretisch kannst du ihn noch selbst benennen in ganz vielen Spielen, ne?
Oh, true.
Aber
in jedem Spiel, oder?
Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es kann sehr gut sein, zumindest die Safe States heißen immer, kannst du immer benennen, ne?
Ja.
Aber ja, ich habe meinen Helden immer Link genannt. Das musste für mich sein.
Ich Zelda.
Markus. Ich glaube, das hat am Anfang jeder irgendwie gemacht, gerade bei Ocarina of Time. Ich glaube, da hieß irgendwie jeder fast Zelda oder so.
Zelda. Auch nochmal zur Klarstellung. Zelda, The Legend of Zelda, spielt hauptsächlich mit Link als Hauptcharakter. Es ist nicht Zelda. Der grüne, gekleidete Kerl heißt nicht Zelda. Hase, wusstest du das?
Was? Ich habe dieses Spiel nicht verstanden.
Genau.
Ja, mit Echoes of Wisdom kam ja der erste Teil raus, in dem man wirklich mal Zelda spielt.
Ja, deswegen sagt Enrico ja bis heute, das ist The Legend of Link.
Ja.
Einfach um diese jahrelange, jahrzehntelange Ungerechtigkeit einfach mal gerade zu biegen und zu sagen, nee, das neue The Legend of Zelda ist eigentlich Legend of Link.
Wer hat das jetzt gesagt? Jens? Enrico? Ich bin verwirrt.
Du wirst heute noch viel verwirrter sein, glaub es mir, denn die Timeline ist wirklich crazy.
Nämlich Enrico.
Okay, Anton.
Okay, oder so. Grundsätzlich, wir werden natürlich in die einzelnen Spiele reingehen, in das eine mehr, mal weniger. Und ich denke, da werden wir genug dazu hören, wie diese Spiele grundsätzlich ablaufen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht im Vorfeld erklären, worum geht's so insgesamt bei Zelda gameplay-technisch. Das werden wir dann sehen. Aber Jens, ich glaube, du könntest wirklich mal anfangen mit, ja, wie fing das alles an? Wie ist diese Welt entstanden und was folgte darauf?
Genau, was passiert quasi vor dem allerersten Spiel, vor Skyward Sword? Und zwar nachdem Din, Farore und Nairu die Welt erschaffen hatten, hinterließen sie ein Relikt, das Triforce. Der Todbringer, der Ursprung allen Böses, will dieses Relikt natürlich haben und eine grausame Schlacht um das Triforce beginnt. Die Göttin Hylia erhebt dann ein Stück aus der Erde in den Himmel, um das Triforce dort vor dem Bösen zu schützen. Die überlebenden Menschen gibt sie auf der Insel eine Heimat und somit auch Sicherheit. Anschließend zieht sie nochmal in die letzte Schlacht gegen den Todbringer, der letztlich dann besiegt werden konnte.
Richtig, so haben wir es gehört. Schon mal ganz wichtig, hier haben wir gehört, das Triforce ist entstanden. Das Triforce ist so ziemlich eine der wichtigsten Sachen in dem ganzen Universum. Es gibt eine Menge Power. Wichtig ist da zu wissen, das Triforce kann nur genutzt werden von jemandem, der diese drei Eigenschaften, nämlich Mut, Weisheit und
Macht.
Macht, dankeschön. Ist schon mal direkt am Anfang fast reingekackt, hör mal. In Einklang miteinander hat, also balanced. Und wir werden in der Geschichte sehr oft sehen, dass eben dieses Triforce von vielen Leuten genommen und benutzt werden will, welche diese Eigenschaften eben nicht so hat, wie sie brauchen. Deswegen splittet sich dieses Triforce ganz oft in drei Teile. Wer hätte das gedacht? Und ist dann auf unterschiedliche Personen aufeinander geteilt. Auch hier nochmal zur Info, wir werden jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel darauf eingehen, wer welches Triforce hat und wann wo welches weitergegeben hat. Es wird viel zu crazy, das irgendwie nachvollziehen zu können.
Ich glaube, in den meisten Fällen halt Zelda, dass der Weisheit, ja, Link des Mutes und Ganon natürlich der Macht.
Genau, so grundsätzlich. Ne, aber es gibt Stellen, wo jemand das Ganze hat und dann wird das wieder aufgeteilt und dann gibt es auch wieder mal ein bisschen was anderes. Es gibt den Moment, wo eins der Triforce-Stückchen in 8 Teile geteilt wird, das werden wir alles sehen. Es ist absolut.
Man muss aber dazu sagen, Nintendo selber checkt das nicht. Also nee, das nee. Ist nicht unser Job, sowas zu erklären dann dementsprechend.
Ich frage mich eigentlich, haben die Story-Schreiber von Kingdom Hearts dann irgendwie auch Finger drin, weil das ist dieselbe Scheiße, I'm sorry.
Die haben auch ein Triforce?
Die haben auch ein Triforce. Gut, und damit sind wir bei Skyward Sword angefangen. Oder kommen wir zu Skyward Sword, dem ersten Titel der Reihe. Und auch der Timeline nach, der allererste Titel kam 2011 heraus auf der Wii. Und grundsätzlich in der Story passiert Folgendes. Link ist einfach irgend so ein Kerl in diesem Himmelsdorf und möchte der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genau hießen, der Himmelsreiter-Squadroni angeschlossen werden, versucht dieses Training abzusolvieren und auch Zelda ist in diesem Dorf erstmal als einfache Dorfbewohnerin.
Ich glaube, die Tochter des Chiefs quasi ist das, ja, ne?
Genau, ne? Quasi, ja. Und dort trifft dann aber der allererste Dämonenkönig auf den Plan und möchte natürlich das Triforce haben, beziehungsweise, falsch, ich rede Quatsch, nämlich zuerst möchte der Verbannte auf den Plan kommen, falls wir uns erinnern. Der Verbannte ist eben der Dämonenkönig, der verbannt wurde. Und der versucht herauszukommen. Link versucht irgendwann mal, ihn davon abzuhalten. Das passiert mal mehr, mal weniger gut, bis wir dann in so einem Endfight sind und dann auch den Todbringer, den Dämonenkönig, den allerersten, erneut verbannen. Grundsätzlich schon mal zur Geschichte. Oder kann ich noch was hinzufügen, Jens?
Nee, das ist eigentlich so die Grundgeschichte von dem Spiel. Ja, das Spiel findet halt auch auf der Erde quasi wieder statt und nicht im Himmelsreich. Und am Ende des Spiels verlassen die auch die Himmelsinsel, um halt in Hyrule da wirklich dann wieder zu leben.
Richtig. Gut, gehen wir mal auf das Spiel selbst ein. Wir haben mit dem Teil Bewegungssteuerung noch mal mehr bekommen als in Twilight Princess. Das war ziemlich geil. Wir hatten ziemlich viel storylastige Sachen, gerade was eben die Hauptgeschichte angeht, aber auch viel die Verbindung zwischen Link und Zelda war ziemlich geil. Was ich direkt schon mal echt nicht so cool fand, ich fand die einzelnen Areale des Spiels wirkten eben nicht so, als wären sie kohärent zusammenwirkend. Das war eher so, okay, ich droppe mich in dieses Level, dann droppe ich mich in dieses Level und hier habe ich so mein einzelnes Ding. Und das fand ich nicht so strong, muss ich sagen. Was habt ihr von dem Spiel gehalten?
Im Gegenteil, also ich fand das alles richtig geil, weil du hast ja dieses Konzept von einer Hub-Area dann dementsprechend auf den Himmelsinseln.
Die fand ich auch geil, die fand ich richtig nice.
Genau, auch mit Geheimnissen erkunden und alles mögliche im Himmel sowie auf Erden.
Stark.
Danke. Aber nichtsdestotrotz fand ich allein schon, kurz darauf ist ja, oder währenddessen, während des Spiels, ist ja diese Timeline-Geschichte dann dementsprechend rausgekommen. Ne?
Ja.
Das war gar nicht so weit entfernt. Und deswegen hat der Titel bei mir im Herzen einen besonderen Standwert dann dementsprechend, weil es dadurch der Anfang der Geschichte ist, dadurch wurde vieles erklärt, wie ist es dadurch entstanden und alles Mögliche. Und allein dieses Ding mit der Steuerung der Wii, weil dort haben die meiner Meinung nach als ein sehr frühes Wii-Spiel haben die sehr viel rausgeholt, besonders mit der Steuerung und alles Mögliche. Twilight Princess war ja davor auf dem GameCube noch und hier hat man gemerkt, es hat Spaß gemacht. Was ich nicht so toll fand, ist natürlich, dass die Welt, besonders nach Twilight Princess, sehr hell war. Wir hatten sehr viel Spaß, sehr viel Freude, sehr viel Farben, sehr viel Blumen, alles bunt und na, auch bosstechnisch, wenn wir von dem Verbannten reden. Ja. Das war quasi so ein riesiger
Blob mit ein paar Stacheln. So, ne?
Ja, Blob mit, waren das Stacheln noch nicht mal, kleine Dellen.
So ein Fell war das.
Genau, so ähnlich. Und das war natürlich absoluter Schrott in dem Sinne. Na? Wobei der Endkampf dann gegen Demise, episch ohne Ende.
Der war cool, was aber auch eben ungeil war, ist, dass du ungefähr 8-mal gefühlt im Spiel immer wieder in diesen Punkt musst, wo du den Todbringer wieder in dieses, war der eingesperrt mit dem Schwert? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber irgendwie musstest du den ja wieder zurückbringen. Und das war irgendwie so eine dumme Sache, wo du einfach unten an so einem Punkt warst und der Todbringer geht die ganze Zeit so einen Kreis hoch, wo du ihn davon abhalten musst. So, what the fuck, come on.
Das war ein bisschen random, das.
Das war mit jedem Mal passiert so ein bisschen mehr. Die Schwierigkeit erhöht sich teilweise, der kriegt ein paar Fähigkeiten dazu, trotzdem nervt das absolut. Und aber nichtsdestotrotz einer der besten Titel meiner Meinung nach.
Wir haben ja auch schon über den gesprochen im Endeffekt in den Spielejahr 2011 dementsprechend.
Genau, gar nicht so lange her.
Gar nicht mal so lange her. Das heißt, da könnt ihr gerne natürlich nochmal quer hören. Was ich auf jeden Fall noch dazu sagen kann, ist, die Dungeons waren cool. Da waren echt ein paar geile Ideen. Vor allem diese asiatisch angehauchte, das habe ich auch dort schon mal gesagt, der war richtig nice. Was man dabei hinzufügen kann, ist, dass am Ende der Geschichte eben die Mais, der allererste Dämonenkönig, der Todbringer auf Deutsch, zu Deutsch, Zelda und Link verflucht. Und das ist quasi der Start der ganzen Geschichte und wieso überhaupt wir immer wieder auf Zelda, Link und Ganondorf oder die Mais, den Dämonenkönig dementsprechend stoßen. Weil er nun mal am Ende gesagt hat, ihr habt mich zwar jetzt verbannt, aber ich werde euch für immer heimsuchen, so ungefähr. Es war so eine kleine Cutscene, so ganz genau kann ich es gerade nicht wiedergeben. Aber dort wurde das so ein bisschen erklärt, warum das eigentlich immer so ist. Und wenn Zelda irgendwo ist und Ganondorf bzw. Todbringer, die Mais, es wird immer schwieriger, es tut mir leid, am Start ist, dort wird auch Link da sein, um die Welt zu retten. Dementsprechend haben wir immer diese Dreierkonstellation irgendwie, ne?
Aber da merkt man, finde ich schon, dass Nintendo sich da schon viele Gedanken hat, wie das alles in den folgenden Spielen oder zuvor erschienenen Spielen halt alles vonstatten geht. Also es ist schon recht kompliziert. So, wenn man jetzt sagen würde, Skyward Sword wäre tatsächlich mal das erste Zelda gewesen, und mit dem ganzen Input, was du allein in diesem Spiel kriegst, das ist schon, also schon eine tiefe Lore, muss ich sagen.
Ja, aber wirklich auch eins der Spiele, wo du wirklich am meisten von sowas mitbekommst. Ne? Da weißt du es dann immer so, ja, man merkt wirklich, 2011 war so der Punkt, wo Nintendo gesagt hat, okay, jetzt wollen wir das so ein bisschen ernster angehen. Mhm. Vorher war es, wir werden es eben sehen, mal mehr, mal weniger. Ne?
Also wir haben ja bei jedem Zelda irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so eine Main-Mechanik, die anders ist als bei allen anderen Zeldas. Was ist die Main-Mechanik bei Skyward Sword?
Das Fliegen, du hast ein fliegendes Reittier quasi, das sieht aus, das ist absolut schwer zu beschreiben. Das
ist ein Vogel.
Jein, aber in Verbindung mit einem,
Wow.
Es ist kein einfacher Vogel.
Das ist ein Vogel. Das spiegelt sich übrigens in dem Schild von Ocarina of Time, da habe ich es, glaube ich, das erste Mal wirklich wahrgenommen, dieser Vogel mit dem Triforce. Das kommt daher, der Vogel sind eben diese Vögel in diesem Wolkenhort. Die wurden als Symbol genommen, dementsprechend in 2012 über Skyward Sword erklärt, sind diese Vögel das Zeichen dafür gewesen, warum die eben auf dem Schild drauf sind. Oder ist es das Zeichen von Hyrule?
Nicht schlecht.
Ja, klasse. Okay, das wusste ich jetzt tatsächlich auch noch nicht.
Ja. Aber ja, es sind komische Vögel, ähnlich wie Pelikane, nur anders.
Nur anders. Ja, wie so eine Mischung, ne? Also es ist nicht ganz Greif, es ist nicht ganz Pelikan.
Ja, das stimmt.
Taube.
Es ist kein normaler Vogel, that's true.
Und die Geräusche, die das Ding macht, das ist absolut freaky.
Vielleicht für die Zuhörer, warum ich frage, ich habe nicht viele Zelda-Teile gespielt, sitze aber dennoch hier und frage Fragen
wir werden dich
und sage Dinge.
und wir werden dich informieren. Das heißt, nach dieser Folge weißt du alles.
Ja, ich weiß jetzt, es gibt Vögel.
Genau, richtig.
Vogel.
Skyward Sword hat von uns gemeinsam eben ein B bekommen. Wir ranken die Spieler natürlich auch, ja, das ist wichtig. Und auch cool, das ist das, was wir tun, denn wir sind Fearless. Wir ranken in Tiers.
Das war aber nicht cool.
Ich war letztens beim Osteopathen, der hat mich auch eingerankt.
Dass wir nach 75 Folgen diesen Gag noch nicht hatten, ist wirklich stark.
Oh, super.
Ja, so simpel, ne? Aber er war noch nicht da.
Und deswegen bist du hier, Hase.
Ich denke, er hat so ein kleines Büchlein, wo er sich, wenn er auf Toilette sitzt, da Sachen reinschreibt. Und dann
es ist ein Smartphone.
Ja, okay. Wie konnte ich
willkommen
davon ausgehen, dass
in
du
der
schreibst?
Zukunft, Mr. Mittelalter.
Finde ich super.
Zukunft.
Jut. Das nächste Spiel in der Timeline ist The Minish Cap. Kam 2004 raus auf den Game Boy Advance. Und das ist tatsächlich nicht das erste Spiel zu dem Zeitpunkt, aber es ist ein Spiel von Capcom, gar nicht mal von Nintendo selbst, was auch fast eine Rarität ist. Es gibt in der Liste insgesamt nur 3 Spiele, die von Capcom gemacht wurden. Und ich finde gerade The Minish Cap, oh boy, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das heißt, Querverweis gerne auf das Spielejahr 2004. Ist super gut, wie ich das einfach im Kopf habe, in welchem Jahr das war, weil das Jahr dort steht. Ist das nicht geil?
Das ist echt nicht schlecht.
Ja, Mann, richtig gut.
Lesen.
Die
und das Ganze ohne Brille, nicht schlecht, Mann.
Ja.
Trägst du sonst eine Brille?
Ja, tatsächlich. Ja.
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Kontaktlinsen, was? Ah,
okay. Das habe ich in unserem Podcast noch gar nicht gesehen.
Also unseren Podcast kann man nur hören.
Ich verstehe nicht.
Und schon ist Hase wieder verwirrt. Okay, ich gebe dir Informationen.
Aber Johnny, ja. Wusstest du, dass es noch 3 weitere Ableger von Zelda gab, die für den Philips CD-i erschienen sind?
Ach, über die Sachen wollten wir doch nicht reden.
Doch, da müssen wir. Vor allem über The Wand of Gamelon.
Warum?
Weil ich den Namen Gamelon so geil finde.
Ja, Gamel.
Super.
Ja, ist, wie du sagst, für den Philips CD-i gab es ein paar Spiele, die waren der letzte Schrottpunkt.
Ja gut, Capcom hat es da besser gemacht tatsächlich.
So. Ganz ehrlich, was ist das Philips CD-i?
Es ist eine Konsole von Philips gewesen.
Es war ein ganz früher Versuch, quasi noch vor der PlayStation, die ist aber grandios gefloppt.
Ja.
Ich kenn's nicht, also ja, natürlich
ja, ist es genau.
Klasse Scheiß.
Minish Cap.
Ach, da waren wir.
Da waren wir. Die Hauptmechanik, wenn du gerade schon mal fragst, Hase, Link kann sich schrumpfen in diesem Teil, zur Größe eines Minish. Minish sind so kleine Wesen, die in dieser Welt hin und her taumeln. Und das Reich Hyrule wird von Vati, nicht Fati, Hase, Vati, heimgesucht. Und ja, mit Hilfe des sprechenden Ezelo, das ist eine Kappe, beziehungsweise, da kommen wir auch gleich nochmal ganz genau drauf, das ist sein Begleiter in der Welt, ja, wird er dieses Böse erledigen.
Ich weiß noch, diese Kappe hat Link dann nach Gryffindor geschickt.
150 Punkte für Gryffindor.
Eigentlich 100 Punkte für Hase, Alter.
Stell dir vor, am Ende des Spiels, wenn Link das nicht geschafft hätte, kommt Dumbledore und sagt nochmal 100 Punkte für Gryffindor.
Und plötzlich hat er gewonnen.
Und Vati hat gesagt, alles klar, ich mach Feierabend hier.
Jo, reicht.
Kein Bock auf den Scheiß.
Wie hießen die Zaubertricks dann nochmal? Vamos, damos.
Vamos, damos. Also, die Geschichte ist folgendermaßen, Link ist auch hier einfach nur irgendwie ein Schwert-Dude, der trainiert Dinge und schmiedet Schwerter und dann muss er mal in die Stadt gehen zu einem Schwertturnier. Der Gewinner kriegt eben ein cooles Schwert. Und bei diesem Turnier wird Zelda versteinert von Vati, welcher der Gewinner des Turniers ist, welcher sich dann eben als Hexenmeister herausstellt, der einfach nur böse Scheiße im Sinn hat. Er vermutet nämlich, dass bei dieser Zeremonie das Force gezeigt wird. Denn das Force soll seiner Meinung nach in so einer Truhe stecken, wo das Schwert drin ist. Frag mich nicht, warum das alles so ist. Und das Force ist eben auch so eine Magie einfach. Wer das Force hat, ist auch stark. Wird vermutet, dass es mit dem Triforce zusammenhängt. Natürlich weiß man aber nicht so ganz genau. Er findet es nicht, versteinert Zelda und danach müssen wir eben herausfinden, wie wir das wieder rückgängig machen. Das machen wir, indem wir das Force-Sword, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, aber ein Schwert schmieden.
Das Schwert der Vier heißt es.
Das Schwert der Vier, ne? Genau. Und das schaffen wir eben mit Hilfe der Minish. Das schmieden wir, besiegen Vati und das war Minish Cap von der Story. Wie fandet ihr das Spiel an sich?
Ah, ich finde, man sieht schon, einfach der Grafikstil war auch einfach wunderschön, fand ich bei The Minish Cap. Und auch die Schrumpfmechanik, die hat sich super in den Spielfluss eingefügt und hat ein bisschen Abwechslung reingebracht. Die Dungeons fand ich super, super viel Spaß gemacht. Also insgesamt war das einfach so eine schöne kleine Perle von Capcom. Und was ich noch cool finde, in dem Spiel Minish Cap wird erklärt, warum es die Rubine in die Töpfe verschlägt. Ja. Das ist nämlich die Minish, die da mal reinpacken. Warum, wird, glaube ich, aber nicht erklärt.
Nee, ich glaube nicht tatsächlich.
Aber jetzt weiß
man. Die zu horten wahrscheinlich.
Ja, genau.
Das kleine Hamster einfach.
Ja, meine Rubine.
Aber woher haben sie die Rubine?
Das ist, ja. Das kann man sich dann irgendwie ausdenken, ne? Ey, ich mochte Minish Cap richtig doll. Hammer, hartes, geiles Spiel. Ich mochte, dass es so viele kleine Mechanics hatte, so viele Sachen, die man herausfinden konnte. Man hatte hier auch eben Hyrule als kleine Hub-Welt, wo man verschiedene Sidequests angehen konnte. Man konnte so ein bisschen die Stadt sogar verändern. Man konnte Gebäude errichten so ein bisschen. Man konnte helfen, jemandem Gebäude zu geben, dort zu leben. Und es gab so eine coole Mechanik mit diesen Glücksfragmenten. Du hast sie gedroppt bekommen und dann hattest du, wenn du jemanden gefunden hast, der mit dir Glücksfragmente tauschen wollte, dann konnte man die verbinden und plötzlich hat sich in der Welt irgendwas geöffnet. Da war eine Truhe drin oder ein neuer Zugang zu irgendwas. Das war der Hammer. Das war richtig, richtig geil.
Was mir an Minish Cap so gefallen hat, natürlich die ganze Atmosphäre, die Story, ganz klar. Aber dort fand ich das besonders, dass die Elemente des Metroidvania quasi waren dort sehr, sehr stark vertreten. Mhm. Dass du wirklich in viele Gebiete, wo du schon warst, wieder backtracken musst, wenn du eine Fähigkeit oder sonstiges bekommen hast. Sowas liebe ich. Und sowas macht Zelda auch, viele der Zelda-Teile auch dementsprechend aus. Und hier haben die das echt perfektioniert. Ne? Mhm. Nicht nur mit der Minish Cap selber, wo du dich verkleinern kannst, sondern aber auch mit teilweise Bomben und alles Mögliche, ne? Was du da dementsprechend auch hattest.
Ach, das war ein gutes Abfeiern der klassischen Zelda-Elemente. Ne? Dungeons waren super, finde ich immer wichtig in dem Zelda-Game. Wir werden irgendwann mal dazu kommen, dass die zwei nicht ganz neuesten Teile, aber ja, ich sag's jetzt schon mal, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, ja, die haben keine Dungeons, sorry. Also, kommen wir noch zu. Aber hier war's geil, auch diese, du hattest ziemlich viele Kampfmechaniken tatsächlich. Du konntest auch in so einem Schwert-Dojo trainieren und dadurch bestimmte Skills freischalten, wie so ein, du rollst dich ab, greifst an und dann greift er so nach vorne an und sowas mit so einem Dash und solche Sachen, ne? Das fand ich richtig, richtig geil. Es gab schon richtig gute Elemente in diesem Spiel. Musik, top. Also, es wundert mich, dass Capcom tatsächlich ein nahezu perfektes für mich 2D-Zelda abgeliefert hat, ne? Und das muss man vielleicht gerade auch mal hier sagen, das ist ein 2D-Zelda. Wir haben die zwei großen Kategorien 2D und 3D-Zeldas, ne? Und das ist ja ein 2D-Zelda.
Finde ich cool, dass Capcom da auch mitgewirkt hat, dass sie daraus kein Devil May Cry gemacht haben, aber ich finde es find ich cool. Und ich finde, dass Zelda ist eine der wenigen Spielereien, die du so vielfältig hast. Ne? Also wie du selber sagst, wir haben die 2D- und 3D-Zeldas. Du kannst, egal ob du irgendwo ein Handheld hast, ob du die richtige Konsole hast, du hast immer eine Möglichkeit, irgendein geiles Zelda-Spiel zu spielen.
Und vor allem, du kannst auch einfach anfangen. Du hast nicht irgendwie so das eine Spiel, was du erst gespielt haben musst, sondern du kaufst den Zelda, packst es rein und kannst einfach loslegen. Und das finde ich generell an der Spielereihe einfach auch so klasse.
Die haben auch einfach alle eine sehr hohe Qualität. Ne? Wenn wir über Nintendo reden, sowieso. Aber deswegen wundert es mich eher, dass die auch gesagt haben, hey, wir als Nintendo geben einer anderen Firma den Auftrag, eins unserer Hauptspiele, ein Zelda zu machen. Ne? Und die haben abgeliefert, das muss man sagen.
Wirklich sehr ungewöhnlich für Nintendo.
Absolut. Und deshalb hat The Minish Cap von uns in dieser Runde ein A bekommen. Kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar chronologisch spielt nach Minish Cap Four Swords. 2002 herausgekommen für den Game Boy Advance. Und hier haben wir im Grunde genommen einfach nur so ein bisschen eine Side-Story, die relativ zeitnah nach Minish Cap spielt. Und zwar wird Link in seine vier Versionen gespalten, die wir schon in Minish Cap herausfinden. Er kann sich nämlich durch das Schwert der Vier in vier Personen teilen, so ungefähr. Das passiert hier, und zwar muss er dadurch wieder Vati besiegen, welcher eingeschlossen war. Und Zelda retten. Eine klassische, fast schon Mario-Story, ne? Prinzessin Peach wird entführt und Mario muss sie retten. Das haben wir eigentlich fast immer so bei Zelda auch. Ne? Genau. Ansonsten gab es hier gar nicht so viel Großes zur Story. eher ein Spiel eben auf Multiplayer ausgelegt. Man konnte sich per Linkkabel verlinken.
Jetzt verstehe ich dieses Spiel.
So ist es. Und es war einfach ein Game für, ja, zwischendurch. Trotz alledem wurde es gar nicht so schlecht angenommen. Bietet tatsächlich prozedural generierte Dungeons, was auch funny ist für ein Zelda. Also gab es so auch irgendwie vorher noch nicht. Das Problem war, du konntest es nicht im Einzelspielermodus spielen. Das heißt, ganz viele Leute haben es einfach nicht erlebt, weil du einfach Leute dafür brauchtest, um zu spielen. Und wer hat schon Freunde?
Aber das finde ich ist schon komisch. Also, dass man gerade auf einem Gameboy, also es ist ja nicht mal so irgendwie, dass du da eine PlayStation hast mit 4 Controller-Anschlüssen auf dem Gameboy und du sagst, du kannst das Spiel nicht alleine spielen. Das ist ja.
Ja, und du musst überlegen, früher musste jeder ein Gameboy haben, jeder ein Linkkabel und dann auch noch jeder das Spiel. Was heute teilweise auch anders ist. Ne? Einer hat ein Game zum Beispiel auf der Switch, okay, du kannst mit jemandem Bildschirm mitteilen und spielen und keine Ahnung was. Oder Koop-Modus, ne? Das war schon echt eine krasse Hürde und deswegen ist dieses Spiel einfach nie so wirklich angekommen. Ne?
Ja, und lass mich raten, das ist von Nintendo selber gemacht worden, nicht von Capcom, ne?
Das ist richtig.
Und das ist doch das Problem. 2002 mit sowas anzufangen, wo ein Spiel nur relevant ist quasi, wenn du es mit mehreren zockst und auch noch mit solchen Hürden, ist quasi zum Scheitern verurteilt. Ne?
Directly. Ich muss mich korrigieren, ist tatsächlich von Capcom.
Oh, ach, oh. Na siehst du.
Oh, oh, aber zwei typisch Jahre vor Minish Cap. war ja klar, so ungefähr. Nee, sie hatten aber 2 Jahre Zeit, bis 2004 Minish Cap rauskam. Ich glaube, die Zeit haben sie gut genutzt, das muss man echt sagen. Weil das Spiel, man sieht schon echt die DNA in Minish Cap dann irgendwann mal, aber es ist schon echt noch viel, viel hakeliger und funktioniert nicht so gut.
Qualitativ ein gewaltiger Unterschied, hundertprozentig. Schon, ne? Und da die ganzen guten Sachen, die wir gerade bei Minish Cap erwähnt haben, fehlen in diesem Spiel tatsächlich. Sei es die Metroidvania Mechanics, die gute Story dann dementsprechend, die wird hier nicht so in den Vordergrund gestellt, in Anführungszeichen, und ist auch einfach nicht gut, meiner Meinung nach. Aber allein durch diese Hürde, dass man mit mehreren Leuten spielen muss, ist es absoluter Quatsch, meiner Meinung nach.
Yes. Trotz alledem hat Four Swords von uns ein B bekommen.
Aber da wundert mich das, dass, wenn das ja wirklich, wie du sagst, vor Minish Cap kommt, dass Capcom noch mal die Chance bekommen hat, noch einen Zelda-Titel zu machen. Also, schon, das war auch mutig von Nintendo.
Ja, vielleicht war der Auftrag einfach schon gesetzt. Ne?
Oder, schon genau, der war schon gesetzt.
Wir müssen in den sauren Apfel beißen, aber es ist ja gut ausgegangen, von daher. Ne? Kann man nichts anderes zu sagen. So, Leute, jetzt wird's wirklich interessant. Jetzt kommen wir zum nächsten Spiel der Reihe und das ist nicht nur eins der besten Zeldas, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist auch ein sehr relevanter Teil für die Timeline, denn hier wird's verrückt. Wir reden jetzt über Ocarina of Time. Hase, das hast du gespielt, du kennst das.
Das ist einer der wenigen Teile, die ich gespielt habe. The Legend of Time, Ocarina of Zelda. Das war damals eines der ersten Spiele, die
ich auf. Der besten Shooter, die ich je gespielt habe im Mittelalter.
Das war damals.
Counter-Strike 0.9, Alter.
das war damals, also finde ich, das beste DLC von WoW.
Permafrost.
Nee, war eines der ersten Games, die ich auf der N64 hatte und ich damals noch als kleines Häschen bin da rangegangen und hatte teilweise echt Probleme, diese Dungeons zu machen. Ne? Aber ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe es extrem geliebt. Es hat so Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Spiel durchgezockt habe.
Einmal?
Ein halbes. aber ja, ich kann dazu nur gute Dinge sagen.
Das ist gut, ne? Wir reden jetzt eben über Ocarina of Time. Hier ist es so, dass Link bei den Kokiris aufwächst, in so einem kleinen Dorf, aber irgendwie gehört er nicht so ganz zu denen, er hat keine Fee, so wie die anderen Kokiris, und irgendwann ruft der Dekobaum ihn zu sich, auch eine sehr wichtige Figur im Zelda-Universum, kommt oft vor, und sagt, hey, irgendwas ist hier ganz schrecklich falsch, hier ist so ein Kerl, der heißt Ganondorf, der war bei mir und wollte meinen komischen Edelstein aus mir rausprügeln, den habe ich ihm nicht gegeben, weil wenn er das bekommt, dann bekommt er potenziell das Triforce und der ist irgendwie richtig böse und so. Und dann hat Link gesagt, alles klar, Mann, ich regel das mal eben. Und holt sich diese drei Steine, also einmal den vom Dekobaum, dann von den Goronen, den Edelstein des Feuers, ich weiß nicht, wie die heißen, es tut mir so leid, und von den Zovas holt er sich noch einen. Damit kann er eben in der Zitadelle der Zeit die Tür der Zeit öffnen und das Masterschwert aus dem Stein ziehen wie Artus. Was dann passiert ist, dass er in eine, wie hieß sie nochmal, Heiligtum der Zeit oder whatever, dort ist das Triforce versteckt. Link kann aber allerdings diesen Ort noch nicht wirklich erreichen, weil er noch zu jung ist, um der Held der Zeit zu werden. Deswegen verfällt er in einen 7-jährigen Schlaf. In der Zeit hat Ganondorf ganz entspannt geguckt, dass Link sich diese ganzen Steinchen holt und die Chance genutzt, um eben in diesen Raum vorzudringen, sich das Triforce anzueignen. Dort passiert es eben, was wir schon angesprochen haben, er ist nicht wirklich fähig, das Triforce zu nutzen, deswegen spaltet er sich, er kriegt nur das Triforce der Macht. Bla 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 bla. Er unterjocht Hyrule, zerstört so ziemlich alles und Link wacht aus seinem Schlaf auf und muss jetzt eben Hyrule wieder retten. Das macht er. Er kämpft gegen Ganondorf am Ende des Spiels und bevor wir dann weitergehen, was da so passiert, wie fandet ihr Ocarina of Time?
Eines der besten, gar keine Frage. Wenn nicht das Beste, für viele definitiv. Hauptsächlich auch wegen der Qualität des Spiels. Wir haben oft wenn man über Zelda spricht, muss man über Dungeons reden. Das ist das Nonplusultra. Und für viele ist Ocarina of Time das Spiel mit den besten Dungeons und natürlich auch fast mit den meisten. Wir haben als Kind 4 Dungeons dann dementsprechend, die nicht so allzu riesig sind, aber als erwachsener Link oder Jugendlicher besser gesagt, ist es dann richtig crazy. Wir haben, wie viele waren das an der Zahl? 7? 6 oder 7 Dungeons?
Ich glaube auch.
5. Also als Erwachsener Link 5.
5 plus Ganons Schloss, ne?
Okay, plus Ganons Schloss, ja.
Genau, richtig.
Also 6.
Und jedes dieser Dungeons ist so unique einfach nur mit den eigenen Mechanics. Und dort kommt dieses, was ich immer liebe, Metroidvania Mechanics sind absolut geil, in jedem Dungeon sowas von vertreten und unique vertreten. Das heißt also, im Wassertempel brauchst du die Metallschuhe, damit du da weiterkommst. Und. Verschiedene Pfeilarten mit Frost, Feuerpfeile und sonstiges. Und allein die schiere Masse an Links-Inventar in diesem Game mit so vielen verschiedenen Sachen, die absolut alles was anders machen. Und absolut geil, ne?
Super wichtiges Detail, was heißt Detail? Super wichtiges Element von Zelda-Spielen sind die Items, ne? Also diese permanenten Upgrades, die du bekommst, um bestimmte Passagen zu überwinden oder Rätsel zu lösen. So geil, weil du hier in diesem Teil kannst du ja so richtig mit den Spielen. Das ist ja der erste 3D-Teil im Endeffekt gewesen. Wir waren dann eben damals 98 in die 3D-Zeit und hier kannst du ja mit den Pfeilen überall hinschießen, du kannst Bomben überall platzieren, gut, konntest du vorher auch. Du hast den Hammer, mit dem du versuchen kannst, irgendwelche Dinge kaputt zu machen. Du hast die Bohnen, die du einpflanzen kannst. Wie du sagst, du hast verschiedene Schuhe, du hast irgendwelche Gleitstiefel, du hast Rüstung, verschiedene. Es ist so ein geiles Game für die damalige Zeit, ne?
Allein der Enterhaken.
Ja.
Du hast ja gefühlt überall versucht, die hochzuziehen und versucht noch irgendwo in jede Ecke zu kommen, ob es da noch was zu entdecken gibt, und das war auch so geil. Du bist einfach komplett durch Hyrule geritten mit Epona dann irgendwann und hast einfach diese Spielewelt erkundet, weil die auch einfach damals, so für damalige Zeit, ja irgendwie gefühlt riesig war.
Absolut.
Ja, und mit jedem neuen Item hast du gedacht, geil, wo komme ich jetzt hin?
Ja.
Ja, was kann ich jetzt wieder für neue Sachen entdecken? Wo gibt es noch irgendwo was ich aufsprengen kann? Wo kann ich mich hochziehen? Und so weiter.
Und das, was Ocarina of Time in die Welt gebracht hat, ist etwas, was danach jeder Mensch, glaube ich, gehasst hat, das war das erste Mal, dass du einen 3D-Wassertempel hattest.
Ja.
Seitdem gibt es, egal in welchem Spiel, alles, was mit Wasser zu tun hat, ist Kacke.
Ich stecke da immer noch fest.
Das ist seit damals das Spiel, die durchgezockt, ey. Ja, der Wassertempel war einfach. Das Problem war an dem Wassertempel, dass du einfach durch eine bestimmte Reihenfolge alle kleinen Schlüssel aufbrauchen konntest, sodass du nicht weiter konntest. Und es gab, glaube ich, die Möglichkeit, irgendwo dir einen zu holen, einen weiteren. Die haben das schon irgendwie bedacht. Aber dieser Punkt war an einer Wand, die du aufsprengen konntest, die du nicht gesehen hast. Was, klar, wir kennen das aus Zelda, dass du Wände irgendwie abchecken kannst, indem du mit dem Schwert gegenhaust und dann macht das ein anderes Geräusch. Das weiß man irgendwann mal, wenn man Zelda kennt. Aber wenn man es nicht so gut kennt oder nicht so jede Wand da eben abschlagen will. Katastrophe, dieser Dungeon. Aber auch abgesehen davon, du musstest in dem Wasser-Dungeon in der N64-Version, musstest du ja immer wieder Menü, Eisenstiefel an, irgendwo runtertauchen, weitergehen, Menü, Eisenstiefel aus, damit du hoch schwimmst und sowas. Das war der letzte Bullshit einfach.
Genau, und deswegen ist das Remake für den 3DS ja auch wesentlich schöner, allein von der Grafik her und halt dieses Inventarwechsel nicht ständig, ne? Da war der Spielverlauf ein bisschen flüssiger. Das hat halt damals ziemlich gestört, aber
dafür haben wir aber im Wasser-Dungeon haben wir den Schatten von Link als Gegner gehabt, als Miniboss. Und das war wieder geil.
Ne? Der war, ja.
Das ist auch, wegen der riesigen Spielereihe und der vielen Spiele von Link ist es für mich vergleichbar wie so ein Final Fantasy. Es gibt in jedem Spiel Sachen, die wiedererkennbar sind. Das heißt, man freut sich auch, das neue Zelda, was rauskommt, das anzuschmeißen und gucken, wie viele Referenzen es gibt zu anderen Spielen und sonstiges. Und zu dieser Zeit hatten wir nun mal sehr, sehr viele Referenzen immer noch, sei es in Form von Items und alles Mögliche. Das ist leider ein bisschen verloren gegangen, würde ich behaupten. Aber das war so richtig schön. Ne? Das war wie zu Hause einfach nur.
Voll. Man war so gerne in dieser Welt. Ne? Man ist einfach rumgelaufen, hat versucht, jede Ecke irgendwie zu erkunden, alles wegzubomben. Kann ich hier einen Stein hochheben, irgendwie ein Loch runterkraxeln? Es war der Hammer. Richtig gutes Game. Hier hat man noch das erste, man hat hier das erste Element gesehen, was später in Majora's Mask kommt, nämlich die Masken durch dieses Tauschsystem. Da gab es ja auch schon Masken und sowas. Da hatte man die Vermutung, wollten die sowas hier schon reinbringen irgendwie, haben sie dann vielleicht aus zeittechnischen Gründen nicht mehr geschafft. Aber insgesamt, Ocarina of Time ist, glaube ich, eins der an sich perfektesten Spiele. Es ist gut gealtert, es spielt sich gut. Du hast durch dieses Z-Targeting von der N64 konntest du Gegner anvisieren und die auch wirklich aktiv richtig gut bezwingen. Das hast du heute noch in Games.
Das war ja ein Gamechanger damals.
Absolut. Guck dir heute irgendwie Souls-Games an oder sowas. Ne? Dieses Targeting ist so das A und O. Mhm. So je nach Situation. Klar, es gibt Gegner, da machst du es nicht unbedingt, aber das bis heute hat sich das gehalten und die haben es damals einfach umgesetzt. Ne?
Ja.
Richtig verrückt.
Ey. Auch, dass du von Epona aus mit den Pfeilen schießen konntest. Das gab's revolutionär. Gab's bis dato noch nicht. Und na gut, das Spiel hat ja auch einen Metascore von 99 von 100. Also es hat's auch nicht ohne Grund.
Ja, definitiv.
Ein anderer Punkt, den ein anderes Spieler noch abgeguckt hat. Resident Evil, die Zombies in Hyrule.
Ich hätte nicht gedacht, dass du wirklich eine richtige Verknüpfung zu Zombies und Resident Evil hinkriegst.
Du warst zu Zelda und Resident Evil.
Stark.
Warte, bis Metal Gear Solid kommt. Metallstiefel.
nee, aber irgendwas findet er noch.
Das war, fand ich damals als Kind, also wie alt war ich damals, als ich Zelda gespielt habe? 6, 4, 1,5. Ich fand das da schon gruselig, durch Hyrule zu laufen und da laufen die Zombies rum und da siehst du halt hier Ganondorf Schloss im Hintergrund voll dunkel mit dieser dunklen Wolke. Das war heftig gruselig.
Es gab richtig miese Gegner in dem Spiel, ne? Die Zombies, wie du gesagt hast, das Nervige an dem war, wenn du an denen vorbeigelaufen bist, haben die dich gefreezed für einen Moment.
Ja.
Und dann hast du nur gesehen, wie dieses Vieh, diese Viecher auf dich zugingen. Und dann kriegst du so ein bisschen Panik. Und
dieses Geräusch, das sie gemacht haben.
Ein bisschen
dieses
Panik.
Schreien.
Genau. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es gibt ja auch noch den Brunnen als Child Link. Und dort gibt es auch einen Gegner, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich hole euch den eben kurz ins Gedächtnis. Das ist auch so ein Blob mit so Händen, blutigen Händen. Der ist allgemein blutig, für so ein Game damals war das heftig. Mhm. Und diese Hände tauchen auch überall aus dem Boden auf und versuchen dich zu greifen und schocken dich auch, dass du stehen bleibst. Das Ding kommt auf dich zu. Vor dem Ding hatte ich fucking Angst.
Und absolut. Den Friedhof, den gab es auch noch.
Ja.
Ja. Das ist so teilweise von der Atmosphäre so abgefuckt gewesen und das war auch das, was wir cool fanden. Ne?
Ja.
Deswegen stört es uns ja auch oft, wenn ein Zelda zu bunt, zu farbenfroh ist. Ne?
Ja, ich feiere die Teile auch sehr, die ein bisschen colorful hervorkommen, aber ich liebe vor allem diese dunklen Zeldas sehr.
Hundertprozentig. Und ich erinnere euch an die, wie hießen die nochmal? Spatulas? Nee, nicht Spatulas.
Skulptulas.
Spatulas. Spartakus.
Skulptula, Alter.
Genau, die Skulptulas und der NPC, wo du die Skulpturas abgegeben hast, das war quasi wie so ein das halbe Gesicht von einem Mädchen, ne? Ja. Aber als Skulptula, das war so wirklich so verstörend.
Das war schon echt creepy, ne?
Voll. Richtig crazy, Mann. Das war das Abgefuckteste, was ich im ganzen Spiel fand, ehrlich gesagt. Ja.
Zu der Atmosphäre können wir Nintendo ja danken, weil die haben ja damals den N64 entwickelt, hatten ja einen richtig geilen Prozessor, der war ja richtig stark. Und aus Kostengründen haben die ja gesagt, naja, so den RAM, da müssen wir ein bisschen sparen.
Mhm.
Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass es immer so ein bisschen neblig war.
Ja.
Und das kam nämlich daher, weil die Konsole so einen niedrigen RAM oder so einen beschissenen RAM hatte, wurde das so zur Nebelkonsole. Aber das hat die Spiele, oder generell ja die N64-Spiele, so ein bisschen von der Atmosphäre so abgedunkelt. Und das fand ich geil. So, wenn ich überlege, so im bei den Goron mit dem Feuer-Dodongo da,
ja,
kommst du runter und irgendwo hinten im Nebel kommt dieses Riesenvieh und denkst du, what the fuck?
Stimmt. Das haben die ja auch bei Silent Hill gemacht, bei dem ersten. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass sie dort den Nebel eingefügt haben, der aber auch einfach gameplay-technisch und visuell so viel bringt. Ne?
So doppelt simpel.
Smart, ne?
So simpel, aber so effektiv. Ne?
Aber vielleicht für Leute, die N64 gar nicht so gut kennen, die N64 selber hatte ja gar keinen RAM. Die RAM-Module waren in den Kassetten eingebaut.
Ja.
Und da,
stimmt.
Danke. Und da gab es dann Spiele, die, wo die, der RAM in den Kassetten nicht reingepasst hat, den sie eigentlich bräuchten. Und dafür gab es dann noch vorne an der Nintendo diesen Extra-Slot für den Expansion Pack, um seinen RAM zu erweitern.
Ja, es gab zwei Spiele, die es aktiv genutzt haben, wo du es brauchtest. Das eine war Majora's Mask. Cool, kommen wir noch zu. Mhm. Also ein Zelda-Spiel. Und das andere war, glaube ich, Donkey Kong 64. Ja. Aber dort, ich glaube, es war keine hundertprozentige Pflicht, das zu haben.
Doch,
Ja,
musstest du haben. Aber ich habe es mir tatsächlich mal vom Kumpel, glaube ich, damals ausgeliehen.
Ah.
Oder aus der Videothek, glaube ich, damals geholt. Eine Oldschool-Videothek damals. Und habe ich das eingesteckt und konnte es nicht spielen.
So
und
nervig,
ja, klar, du brauchst dieses Pack dafür, dieses Memory-Pack.
Ja. Absolut. Dasselbe Problem hatte ich mit Majora's Mask damals zum Geburtstag geschenkt bekommen. Eltern angefleht, bitte, 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 ich möchte das haben. 200 fucking Mark damals gekostet. Und dann musste ich denen erklären, ihr müsst mir noch ein Expansion Pack für 50, 60 Mark kaufen, Alter.
Das hatte ich bei meiner Gamecube. Da, die habe ich zu Weihnachten bekommen und meine Eltern wussten nicht, dass man dafür eine Memory Card braucht.
Ja.
Also habe ich zwei Weihnachtstage damit verbracht, Super Mario Sunshine immer wieder von vorne zu spielen. Danke dafür.
Ja. Arthur hat einfach die Konsole angelassen.
Ja, bei Kingdom Hearts, ne?
Hat er gemacht.
Hat er.
Ja, okay.
Keine Ahnung, Memory Card kaputt gegangen, weg gewesen oder sonst. Und dann war das Ding halt drei Tage an.
Da geht natürlich auch.
Aber damals waren Stromkosten noch nicht das, was sie heute waren.
Das stimmt allerdings.
Ja, das lief schon.
Danke, Gerhard Schröder, hä?
Doch, the fuck. Ich glaube, wir könnten tatsächlich stundenlang über Ocarina of Time
ansehen. Ich hätte noch zwei, drei interessante Facts. Weiß nicht, ob man die kennt. Wusstet ihr, dass der Song aus dem Feuertempel als erwachsener Link geändert werden musste?
Ja.
Weil in der ursprünglichen Version gab es religiöse Gesänge und ja,
so ein Chanting,
war nicht so cool. Also, ich habe mir den Song mal angehört, der ist wesentlich besser. Also, ich hätte mir den gerne gewünscht, aber Nintendo hat ihn dann letztlich rausgenommen.
Ja.
Und das Spiel war ursprünglich als First-Person-View-Only gedacht. Also, es war gar nicht so die Sicht, die wir jetzt haben.
Crazy.
Sondern als Ego-Perspektive quasi.
What?
Warum sie das... Also, Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht, weil ich glaube, das wäre nicht so cool geworden.
Nee.
Weil dadurch geht eine Menge von der Spielwelt einfach verloren. Aber es war ursprünglich so geplant, wusste ich auch nicht.
Okay, nee, wusste ich auch nicht.
Im Zuge der Recherche habe ich das jetzt, fand ich schon cool. Also ich würde es gerne mal sehen, wie es so aussehen würde, aber...
Krass.
Genau.
Nimm Enterhaken in die Hand.
Aber da kann ich nicht laufen.
Aber mit einem Bogen, doch, kannst du.
Nein. Kannst mit einem Bogen und alles, was du in der Ego-Perspektive machst, also zielen, da kannst du dich nicht bewegen.
Nur auf Epona kannst du dann weiterreiten quasi.
Genau. Aber wenn du
aber konntest
du
das in den späteren
Spielen machen, Majora's Mask oder sowas?
Ja, also ja, Majora's Mask weiß ich nicht, aber spätere Spiele auf jeden Fall.
Ne? Ja, ne? Naja, cool. Okay. So ist das. Ocarina of Time bekommt von uns ein S. Es kann nicht anders sein. Das ist wirklich eins der innovativsten und prägendsten Spiele überhaupt. Und jetzt kommen wir auch zu dem nächsten Teil, warum es so gut ist. Es hat nämlich die Geschichte maßgebend geprägt. Und zwar bezwingen wir am Ende Ganondorf mit Hilfe von Zelda und den Lichtpfeilen. Und dann haben wir noch einen Endfight gegen Ganon in seiner Bestienform, in der Urform, wenn man so will. Und hier spaltet sich die Timeline in insgesamt drei Linien. Die werden wir jetzt so ein bisschen langsam durchgehen. Ich weiß gar nicht, wollen wir schon direkt sagen, was alle diese Lines sind oder fangen wir einfach mal mit einer an? Was denkt ihr? Wie wollen wir es machen?
Erstmal mit einer.
Ja, erst mal
mit einer und dann,
gut,
um die Spannung zu halten,
so machen wir es. Und zwar fangen wir erstmal an mit der eigentlichen schlechtesten Variante dieser Timeline und zwar Link verliert gegen Ganon und Ganondorf, je nachdem, das weiß man gar nicht so genau, weil man das nie gesehen hat. Nintendo hat gesagt, hey, und zwar an dieser Stelle spaltet sich das Spiel, Link verliert, Ganon wird erstmal siegreich dastehen und ja, ab jetzt wird die Welt so ein bisschen kacke. ne? So ein bisschen böse kehrt ein und verschiedene Dinge passieren. Tatsächlich, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt diese ganze Timeline durchgehen, ist diese Linie die schwächste, storytechnisch zumindest, weil diese nicht so wirklich kohärent ist. Man sieht manche Verbindungen, ein paar Sachen klappen sehr gut. Aber ich habe eher das Gefühl, dass tatsächlich diese Timeline ist gut. Wir packen jetzt Spiele hier rein, wo wir nicht so wirklich selbst wissen, wo die rein müssen. Ne? Nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt ein bisschen durch. Und genau, sobald der Zeitpunkt gekommen ist, werden wir die anderen beiden Zeitlinien durchgehen. Die sind wesentlich crazier, aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt ein paar Spiele durchgehen. Und zwar in der Zeitlinie des besiegten Helden haben wir tatsächlich insgesamt 8 Spiele. Die werden wir jetzt durchgehen und versuchen, so ein bisschen einzuordnen. Und es geht weiter mit A Link to the Past. ...1991 rausgekommen auf dem SNES, Super NES, SNES, nennt ihr es, wie ihr wollt.
Super Nintendo Entertainment System.
In Japan und vieler anderer Orts bekannt als Zelda 3, ist der dritte Teil, der irgendwie offiziell mal rauskam. Ja, und genau, hier wird die Welt von dem dunklen Zauberer Aghanim ja so ein bisschen bedroht. Und Link muss durch die verschiedenen Welten, und zwar die Licht- und die Schattenwelt, so ein bisschen springen, um am Ende herauszufinden, dass Aghanim natürlich von Ganon irgendwie beherrscht wurde und den bezwingen, um dann am Ende die 7 Weisen zu retten und Hyrule dementsprechend wieder auf Kurs zu bringen. Was interessant ist, in dieser Zeitlinie werden wir sehr oft Ganon haben. Nicht Ganondorf oder in irgendeiner anderen Form, sondern tatsächlich seine Bestienform so ein bisschen, ne? Genau.
Die dann dementsprechend auch nicht nur als irrsinnig quasi gilt, und in den meisten Teilen, wo Ganon als Bestie dargestellt wird, redet er quasi kein einziges Wort.
Ja.
In den neuen Teilen besonders, bei Ocarina of Time war das noch so. Aber hier ist tatsächlich nur, er benimmt sich halt wie so ein Mensch, ne? Aber Ganondorf ist komplett weg.
Ja. Ja,
existiert in dieser Timeline quasi nicht.
Genau. Und ja, ich fange einfach direkt an, obwohl ich jetzt schon super viel gequatscht habe. Ihr müsst meine Stimme trotzdem ein paar Mal hören, es tut mir leid. Und zwar, ich mochte A Link to the Past sehr, weil es als 2D-Zelda tatsächlich so ein bisschen das erste Mal diese große Welt geboten hat. Wir werden noch den ersten und den zweiten Teil durchgehen, da werden wir sehen, dass die Welt einfach noch ein kleines Stückchen eher kleiner ist im Endeffekt. Hier haben wir auch viele Dungeons, es ist ein 2D-Zelda Top-Down eben, hat einfach neue Maßstäbe im Bereich Level-Design einfach angehoben. Und richtig auch feine Musik. Es gibt teilweise Musiken, die höre ich heute immer noch. Und tatsächlich gilt auch A Link to the Past so ein bisschen als Blaupause für alle Nachfolger, weil danach haben sie gar nicht mehr so viel in den grundsätzlichen Mechanics geändert, sondern eher so in den Stil angepasst und so Rätsel, Items und sowas. Ne? Aber so die Idee, wie ein 2D-Zelda auszusehen hat, wurde mit A Link to the Past so wirklich schön hingestellt und let's go, ab jetzt machen wir genau diese Sachen.
Genau, die klassische Zelda-Formel wurde ja quasi mit A Link to the Past eingeführt, die ja in den nachfolgenden Teilen immer irgendwie gleich war. Du gehst los, du hast 3 Artefakte, um das Master-Schwert zu bekommen, um in eine andere Zeit, Dimension oder was auch immer zu reisen, um da den Endboss zu legen. Das ist die klassische Zelda-Formel, die wir dann in den Folgeteilen, wie auch gerade in Ocarina of Time war es ja genauso mit den 3 Steinen, die man suchen musste für das Master-Schwert. Und seitdem war die immer gleich.
Ja.
Oder in vielen Spielen zumindest vorhanden.
Im Grunde genommen absolut. Was ich noch ein bisschen schwierig fand an dem Spiel tatsächlich, hin und wieder wurde dir dort schon noch ein Riegel vorgeschoben in nicht in Bereiche, die du gehen kannst, sondern wo du jetzt aktiv hin musst, war nie so wirklich klar. Du musstest sehr, sehr viel irgendwie absuchen. Das fand ich da noch ein bisschen schwierig. Es war quasi in seiner Entdeckung sehr linear. Du musstest einen stringenten Weg gehen, ansonsten konntest du quasi nicht weiter und der Weg war nicht so wirklich offensichtlich manchmal. Das fand ich ein bisschen schwierig.
Genau, das Problem hatte ich auch tatsächlich damals beim ersten Spielen. Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen und man musste dann so gucken und gerade auch so die Bergregion, die war ziemlich labyrinthmäßig, also da hatte ich echt Schwierigkeiten und da habe ich manchmal so gedacht, so boah, irgendwie ja, jetzt da noch weiter durch, irgendwie keine Lust, aber wenn man da mal da war, war das Spiel natürlich super von den Dungeons her und so. Das war nicht das Problem.
Nee, definitiv nicht. Wie gesagt, hat auch einfach neue Maßstäbe gesetzt und deswegen definitiv von uns ein verdientes A.
Aber wenn man jetzt nochmal so storytechnisch, man weiß in dem Moment nicht, wieso Link da ist und gegen Ganon kämpft und so.
Nee, das weiß man nicht.
Das ist gut.
Das wusste man auch vorher nicht.
Okay.
Das weißt du danach.
So. Vielleicht wusstest du auch danach.
Also bin ich einer der sieben Weisen.
Ja, nee, man muss sagen, in dieser Timeline ist es wirklich schwierig, eine wirkliche, in den Spielen selbst eine Verbindung zu finden. Es ist so, dass es Texte gibt und so ein bisschen Geschichten, okay, das ist in der Zeit passiert, teilweise liegen da hunderte Jahre dazwischen oder manchmal sogar tausende so ungefähr, ganz genau weiß man es nicht. Und es ist einfach so, dass in dieser Timeline
In der Timeline wird eigentlich in den meisten Spielen, um das jetzt einmal leider schon mal vorzugreifen, eigentlich immer nur versucht, Ganon oder Ganondorf irgendwie wiederzubeleben. Genau. Also er ist gar nicht mehr so die starke Bedrohung, die ja in den anderen Zeitlinien ist.
Genau. Ja, tatsächlich. Das ist mir jetzt gerade erst so wirklich aufgefallen. Abgesehen davon, dass es fast immer Ganon ist, wird er hier versucht, immer irgendwie back to life gebracht zu werden. Und oft schlägt nicht fehl, aber es passiert nicht auf die Art und Weise, wie sich die Bösen das vorstellen. Und deswegen ist Ganon niemals wirklich Ganondorf oder diese pure Kraftform, sondern immer so diese dümmliche Bestienform, die zwar auch stark ist, aber nicht smart agieren kann, so ungefähr.
Man könnte immer, bei den Spielen könnte man nach dem Endkampf immer Ganon wegfliegen lassen und das war mal wieder ein Schuss in den Ofen.
Ja, genau. Ja.
So Team Rocket. Genau. Ja. Ach, das ist ein Pokémon-Teil.
Ja, es sollte ein Pokémon werden.
Und da war aber, weil die Spiele ja vor Ocarina of Time und alles mögliche rausgekommen sind, war dann noch gar nicht an eine Timeline zu denken oder sonstiges. Ja. Ne? Die haben die Spiele einfach produziert und waren alles in sich angefangene und abgeschlossene Stories von jedem Teil. Ne? Und dieser ikonische Charakter war halt immer da. Ne? Ansonsten.
Es gibt halt hier einfach so Punkte, wie man sich das alles erschließen kann. Es gibt hier diese Weisen, die haben natürlich auch die Namen, die wir später in Ocarina of Time auch haben, mit Rauru und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ja. Ich habe sie jetzt gerade echt nicht auf dem Schirm, aber es gibt quasi diese Weisen hier, die auch ganz strikt aus den Ocarina of Time-Teilen kommen. Diese, was waren es? Sieben Weisen, ne? Ja. Und die werden hier eben befreit, sodass wieder so ein bisschen eben Friede und Kraftausgleich herrscht. Ne? Das ist so ein bisschen die Verbindung, die man versucht zu schaffen, aber viel mehr ist da einfach.
Da haben sie sich aber auch tatsächlich streng dran gehalten, ne? Ja. Muss man ja schon sagen. Da war Nintendo mal, da haben sie mal nachgedacht.
So ist es. So, danach kommen wir zu Link's Awakening. ...1993 erschien für den Game Boy. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Story gar nicht so lange nach A Link to the Past spielt. Und zwar der gewinnende, starke Link aus A Link to the Past denkt sich, hey, irgendwie habe ich Bock auf mehr Abenteuer. Und deswegen schwingt er sich aufs Meer mit einem Schiff und strandet auf der geheimnisvollen Insel Kokolint. Und was man sagen kann, A Link to the Past, jetzt komme ich schon durcheinander, was die ganzen Titel angeht, das wird sehr verrückt heute. Link's Awakening ist im Grunde genommen auch so eine Sidequest, vor allem auch, weil die ganzen Geschehnisse nicht real sind. Link's Awakening, die ganze Geschichte dort ist ein Traum. Der Traum eines Wals, der hat auch einen bestimmten Namen, ich weiß gerade gar nicht mehr welcher.
Ist er nicht einfach nur der Windfisch?
Oder der Windfisch, danke schön.
Hatte der noch irgendwie einen speziellen Namen? Ich kann mich da jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr dran erinnern. Windfisch, ne?
Ich glaube Markus.
Jonathan?
Ist das Enrico?
Mit Jolnir. Entschuldigung. Genau, der Windfisch. Der Windfisch ist eben Wal, auf den Link dann trifft, beziehungsweise von ihm verschluckt wird. Und der Wal hat super crazy Träume und er träumt sich diese ganze Welt zusammen. Und das sehen wir auch, weil dieser Teil doch schon stark unterschiedlich ausfällt zu allen anderen 2D-Zeldas. Nämlich, wir haben hier nicht mal Zelda als Charakterin, die kommt hier gar nicht vor. Wir haben hier auch von der Spielart etwas, was sehr, sehr ja, träumerisch einherkommt. Und hier suchen wir die 8 Musikinstrumente, die wir brauchen, um den Windfisch aufzuwecken und damit den Traum zu beenden. Und das ist auch so ein Plot-Twist am Ende, dass Link herausfindet, hey, das ist alles ein Traum und alles, was ich hier erlebt habe, muss ich zurücklassen. Diese ganzen Menschen, die hier sind, all das ist nicht echt, das wissen die auch irgendwie gar nicht. Und sobald ich diesen Windfisch aufwecke, ist das alles Geschichte. Und das war schon damals ein bisschen crazy und traurig, fand ich.
Ja, wenn man so an die Beziehung auch zu der kleinen Marlon mal denkt, da gibt es dann noch diese Szene im Sonnenuntergang da am Meer. So, und da mal am Ende stellt er fest, das war alles nur ein Traum. Das ist schon ein bisschen traurig.
Yes. Was ich geil fand für einen Gameboy, also wirklich der allererste Gameboy, war das Spiel schon mechanisch richtig gut. Ne? Es war damals natürlich noch in Schwarz-Weiß und irgendwann mal kam so eine DX-Version raus für den Gameboy Color, der dann eben Farbe hinzugefügt hat mit neuen Dungeons und so weiter. Aber mechanisch war das Ding wirklich stark. Das einzige Problem war, du musstest dir wirklich wie in vielen anderen Zelda-Teilen natürlich die Knöpfe A und B belegen mit den Items. Und da du eigentlich immer einen Knopf mit dem Schwert belegt hattest, hattest du im Grunde genommen nur einen Knopf für ein Item, für ein anderes. Und das war manchmal ein bisschen hakelig. Ansonsten fand ich das Spiel einfach wirklich schön. Ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt, gerade mit dem Remake.
Oh ja,
das Remake. War Hammer.
Ne? Auch grafisch einfach schön. Gut, den Grafikstil muss jeder mögen, mag nicht jeder, aber da haben sie nochmal ein schönes Remake von Link's Awakening hingelegt und einfach nochmal das, was sie damals schon richtig geil gemacht haben, einfach nochmal wiederholt und immer wieder spielenswert. Also ist auch wieder so ein Titel, reinlegen, anfangen, genießen.
Auch kurzweilig, ne? So 12 Stunden oder sowas,
ja, bist genau.
Du das Spiel durch.
Ja, wenn du dich auskennst, noch schneller.
Ja.
Aber von das Remake definitiv. Das Original hat mir nie so zugesagt, ehrlich gesagt. Nicht wirklich, nein. Von den Mechanics von der Welt war das nicht so meins, weil es hat viele Biome gehabt, ja. Mhm. Na, man ist viel rumgekommen, aber das sah alles meiner Meinung nach nicht allzu schön aus. Das war nicht mein Ding, sag ich mal. Von der Story ganz abzusehen, ich bin ein absoluter Feind davon, ehrlich gesagt, wenn am Ende der Plot-Twist ist, war doch nur ein Traum, so nach dem Motto.
Ja.
Mag ich nicht.
Aber wenn man so 1993, glaube ich, dieses, es war doch nur ein Traum, das war, glaube ich, noch nicht so
abgelutscht.
Genau, auch, ne? Nicht so abgelutscht. So, heutzutage, da kannst du niemand mehr überraschen, wenn du jetzt ein Spiel rausbringen würdest, am Ende war es ein Traum, würdest du sagen, cool.
Danke. Nice. Naja, nichtsdestotrotz hat Link's Awakening von uns ein B bekommen. Wie gesagt, storytechnisch fügt sich das da eben ein, dass Link so ein bisschen auf dem unterwegs ist und dann Schiffbruch erleidet und bla bla bla, es war ein Traum und es geht weiter. Und zwar mit Oracle of Ages bzw. Oracle of Seasons, 2001 für den Game Boy Color erschienen. Das Besondere hieran ist, dass wir tatsächlich zwei verschiedene Spiele hatten.
A la Pokémon.
A la Pokémon. Es sollte ein Pokémon werden, Hase.
Krasser Scheiß.
Genau. Wir haben hier gar nicht mal so krass unterschiedliche Spiele. Allerdings gehen die einzelnen Spiele schon so ein bisschen mit eigenen Mechanics einher. Und zwar haben wir in Oracle of Ages die Funktion der verschiedenen Zeitalter, in die wir springen können. Und in Oracle of Seasons ist es eben die verschiedenen Jahreszeiten, die dann nochmal so ein bisschen mit anderen Rätseln herkommen. Gleichzeitig hat Oracle of Ages, meine ich, vielleicht vertue ich mich da jetzt gerade eben, mehr den Fokus auf Kampf und Oracle of Seasons mehr den Fokus auf Rätsel. Und genau, im Grunde genommen von der Story geht es sehr ähnlich einher. Und zwar haben wir immer eine der, ich weiß nicht, wie sie hießen, waren das Weisen? Den und
du hattest Oracle of Seasons hattest du das Orakel Din.
Genau.
Und in Ages das Orakel Nairu. Die wurden am Anfang des Spiels entführt.
Genau, ich finde witzig, dass ich ein Wort suche für die wie Weisen, dabei steht der Name Orakel direkt im Titel, ich sag's mal. Ach Mann.
Smart, Johnny. Smart.
Genau, die werden entführt und im Endeffekt ist es dann Links Aufgabe, die wieder zu entführen.
Entführen.
De-entführen. Und genau, dafür werden Rätsel gelöst und so weiter und so fort. Am Ende, wenn man beide Spiele durchgespielt hat, konnte man die verknüpfen durch ein Passwortsystem und dadurch den True Endgegner, das wahre Finale spielen. Und wie kann es anders sein? Der Endboss ist Ganon.
Genau, noch hier war ja nur wieder so eine lauwarme Version seiner selbst aus Ocarina of Time. Das war auch wieder nur so ein Versuch von den beiden Gerudo-Hexen,
genau,
ihn wiederzubeleben, was halt nicht so ganz geklappt hat. Von daher war es nur so ein lauwarmer Fritz-Charakter, den man am Ende dann besiegt hat.
So ist es. Another One. Genau, wie fandet ihr die Spiele an sich?
Sehr schön. Also ich habe Oracle of Seasons zuerst gespielt, Ages habe ich erst Jahre später nachgeholt.
Ages später?
Danke. Ey, war gut. Und ich war von Anfang an gehuckt. Dieses Jahreszeitenwechseln fand ich so cool. So
ja.
Auch, du hattest ja nicht von Anfang an alle Jahreszeiten.
Ja.
Die musstest du erst in dem Tempel der Jahreszeiten nach und nach freischalten. Du hattest zu Beginn erst den Winter. Ich glaube, dann den Sommer. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob der danach
ich
kam.
Ich glaube, es kam noch irgendwann auf Frühling und Sommer. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
Ich bin mir auch nicht 100%. Ich weiß auf jeden Fall.
Zweimal Sommer?
Zweimal Sommer?
Herbst hat er nicht vergessen.
Nee, es gab zweimal Sommer.
Oh, schade.
Nee, auf jeden Fall, diese Mechanik fand ich allein schon cool. Und auch die Dungeons, die waren super knackig.
Voll, also, die waren echt schwer.
In teilweise Teil. Ohne mal irgendwie ins Internet geguckt zu haben. Wobei, ja, 2001 Internet.
Na, möglich, aber.
Möglich, war kritisch, aber.
Musst du richtig rich sein.
Ja, genau. Aber das hat echt Spaß gemacht. Und auch die ganze Welt so drumherum mit den ganzen Charakteren, einfach total lebendig. Dann diese Ringmechanik, die fand ich cool, so als nettes Gimmick, so für nebenbei. Und einfach zwei unterschätzte Perlen, glaube ich.
Daran erinnere ich mich gerade tatsächlich gar nicht mehr. Ringmechanik, was war das nochmal?
Ja, du konntest doch Ringe machen lassen.
Ja,
und die haben dir verschiedene Boni gegeben.
Boah, ich erinnere mich wirklich ganz dunkel gerade.
Ich habe die tatsächlich auch gar nicht so stark genutzt, weil ich den Fokus so auf das Spiel gelegt habe.
Ich glaube, die waren nicht so wirklich aussagekräftig. Nee,
ich
die
glaube
waren
irgendwie jetzt da. Auch nicht.
Aber ja. Was ich witzig fand, es gab tatsächlich in den beiden Teilen eine völlig neue Spezies von Lebewesen. Es gab nämlich die Subrianer oder sowas. Irgendwie so hießen die, glaube ich.
Subria, glaube ich, ne?
Oder irgendwie so. Irgendwie so.
Super witzig.
Das war
diese Quest, oder was heißt Quest, aber diesen Tanz, den du machen musstest, um den Bumerang zu bekommen.
Stimmt.
Super witzig. Das sind so kleine, so nette Gimmicks in dem Spiel, die das so liebenswert machen.
Voll, das war schon echt geil. Ich fand aber auch Seasons, ehrlich gesagt, um Längen besser als Ages, weil mir die Jahrzehnte umtausch Port-Funktion, die fand ich irgendwie langweilig.
Ja, die kannte man ja einfach schon, das war jetzt nichts Neues, aber diese Jahreszeiten waren halt nochmal eine neue Ebene, ne?
Ja.
Und das hat sehr gut funktioniert, wie ich finde.
Ja.
Absolut, fand ich auch. Und das ist für mich eine richtige Steigerung zu Link's Awakening und Link to the Past, weil dort hat sich alles meiner Meinung nach sehr, sehr gut verbunden. Das waren ja quasi der nächste 2D-Titel dann dementsprechend nach denen. Und dort hat sich alles zusammengefügt, was bei den anderen Spielen besser war oder gut war.
Ja.
Von den Items allein schon, wie du sagst, mit den Ringen und alles Mögliche. Alles hat sich um einiges verbessert. Und da muss ich sagen, allein deswegen kann ich den anderen Spielen nicht so eine gute Bewertung geben oder nicht so akzeptieren dann dementsprechend, so wie diese Meisterwerke.
Okay.
Weil, wie ich es gerade jetzt so auf dem Gameplay da sehe im Video, was wir in Link's Awakening gar nicht, Link to the Past gar nicht erwähnt haben, die Schaufel.
Ja, stimmt.
So simpel.
Geiles Item.
Aber du hast eine Schaufel und überall, wo Gras ist, kannst du graben. Das war damals ja, das war ja total cool. Du hast ja überall gegraben. Heutzutage denkst du dir, naja, so nach 5 Minuten ist irgendwie ausgelutscht. Aber du hast überall gegraben, weil du dachtest, ey, voll, da finde ich irgendwas.
Und du hast ja auch Dinge gefunden, so ist
genau.
Das, ne? Und wenn es nur Rubine waren.
Genau, wenn es nur Rubine waren. Und in Oracle of Seasons und Ages hast du halt in der Unterwelt da auch bei diesen Suboria, wenn sie dann so heißen, diese Erze gefunden.
Subriana.
Subsurianer. Klingt wie aus Dragon Ball, ne? Herrlich.
Aber Dragon Ball für ein anderes Thema.
Gibt's auch eine Timeline?
Na ja, gut, ich glaube, die ist relativ offensichtlich. Und da ist Hase voll drin, ne? Dragon Ball könntest du komplett abhaken.
Kamehameha! Klar, könnte ich sofort sagen. Ich weiß, wann Son Goku groß und klein war.
Es gibt auch mehrere Timelines.
Man kann ja mit der Ocarina ja tatsächlich eine ganze Tonleiter spielen. Und ich habe Johnny mal ein Video geschickt bei Instagram, wo jemand die Titelmelodie aus Dragon Ball GT gespielt hat. Und er hat mir offiziell original zurückgeschrieben, ich kenne die Serie nicht.
Ganz ehrlich, wer hat GT?
Ich kenne Dragon Ball nicht.
GT nicht. Also, nein, GT habe ich nicht. Nein, sorry. GT, I'm sorry. Nein.
Also GT ist ja so mein Guilty Pleasure. Ne?
Ist es nicht sogar so, dass irgendwann bei der Weiterführung Dragon Ball
Super.
Daima
Super.
Oder bei Super schon, wurde doch gesagt, GT ist quasi nicht Kanon, nie passiert.
Ja.
Das ist es Case closed. Wisst ihr, was ich meine?
Aber die haben mit Daima jetzt den SSJ-4
gebracht. SSJ? Sag doch Super Saiyajin.
Haben die echt? Nein,
SSJ klingt viel cooler. Ja, die haben, Son Goku hat tatsächlich die Super Saiyajin Stufe 4 erreicht, Johnny.
Okay.
Und Arthur.
Ja. Und das bekannte Aussehen, oder?
Ne, leicht, oder was heißt leicht abgeändert? Die Haarfarbe ist eher rötlich, so an den Gott angelehnt. Ich finde das Design aus GT besser. Aber dazu muss ich auch sagen, so allein der Anime-Stil von Dragon Ball Z und GT gefällt mir besser, weil er so ein bisschen rauer war. Hm. Der war nicht so, ja, die so Super und Daima finde ich so ein bisschen weich so in der Zeichnung. Weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist.
Zu clean, ne?
Genau, zu clean. Und das, ich fand das Originaldesign besser. Aber dass sie den hervorgeholt haben, ich meine, ich habe Daima bisher noch nicht geguckt, aber fand ich schon cool.
Okay,
also der SSJ4 ist jetzt definitiv Kanon.
Okay, euer kleiner Dragon Ball-Talk in der Zelda-Folge. Was geht?
Nicht schlecht, mal gucken, ob Link auch zum Super Saiyan 4 wird.
Ich wette. Oracle of Agents und dementsprechend Oracle of Seasons haben bei uns beide ein A bekommen. Wir haben die nicht separat gewertet. Tatsächlich ist das eine Gesamtbewertung. Und damit müsst ihr klarkommen, im Endeffekt A ist eine sehr gute Wertung und hat es auch definitiv verdient.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also holt die bitte nach, wenn ihr die nicht gespielt habt. Gönnt euch die mal. Das sind echt zwei schöne Spiele.
Absolut. Wir kommen danach direkt zu A Link Between Worlds. ...2013 erschien auf dem 3DS... Und hier ist das große Gimmick, Hase, du würdest es auf jeden Fall wissen. Ich achte genau darauf, dass du ganz genau weißt, welche Teile mit was besonders glänzen. Hier konntest du dich in einem 2D-Top-Down-Zelda in eine 2D-Figur verwandeln, die an der Wand laufen kann. Was hältst du davon?
Kranker Scheiß, ich verstehe nicht, was du meinst. Aber was ich verstehe, ist, wieso die den Charakter Link genannt haben. Weil wegen dem Namen, A Link to the Past... A Link Between Worlds, A Link to my Website. Also voll schlau, also was sie da gemacht haben.
Übrigens, wir werden einen Link reinpacken in die Shownotes zu der Official Timeline, damit ihr euch die auch mal schön bebildert anschauen könnt.
Könnt euch alle Links nochmal anschauen.
Ja, wir lieben Links. Naja, genau, A Link Between Worlds spielt im Grunde genommen, ist das die mehr oder weniger 1:1 die Welt von A Link to the Past. Es ist storytechnisch auf jeden Fall eine Weiterführung, deswegen passt es hier auch rein. Natürlich jetzt ein bisschen schicker auf dem 3DS und genau, was passiert ist, dass es eine ein Parallel Hyrule gibt, was sich Low Rule nennt, finde ich super übrigens. Richtig, also da haben die wirklich ihre Gehirnzellen absolut angestrengt und gedacht, wie könnte die Parallelwelt heißen?
Das war bestimmt am Ende des Spiels, also in der Entwicklung noch nicht fertig und dann haben sie den Praktikanten gefragt, so ey, du musst auch nochmal den Teil dazu beitragen, wie nennen wir die Schattenwelt? Lurule.
Ja,
gekauft, alles klar.
Gekauft, passt.
Könnte von mir kommen.
So war es. Und hier ist es die Prinzessin Hilda, die nicht die Prinzessin Zelda, sondern Hilda.
Das ist auch so unkreativ.
Das ist einfach schwierig. Die tatsächlich erst einmal als böser Charakter auftaucht und irgendwie Hyrule zerstören will, um irgendwie ihr Low Rule besser zu machen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Am Ende stellt sich heraus, dass natürlich auch Prinzessin Hilda beeinflusst wurde von Ganon. Dann sind wir irgendwann wieder cool. Link bekommt das Triforce und wünscht sich dadurch, Link oder Zelda, ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich eher Zelda, bekommt das Triforce und wünscht sich, dass beide Welten wieder in Frieden leben, wir besiegen Ganon und dann ist alles wieder cool. Das ist das Game. Was denkt ihr?
Storytechnisch muss man dazu sagen, es ist immer das Gleiche.
Ja, klar, natürlich. Es ist Zelda.
Ja, deswegen redest du auch so, ja, und schon wieder Ganon manipuliert Leute und
ja, aber das ist in dieser Timeline so, das muss man sagen. Später in den anderen wird es noch ein bisschen anders, ne?
Absolut richtig.
Ich bin auf der ewig währenden Mission, meine Prinzessin
genau
zu
sein. So together, ja. Genau so sieht's aus. Wir haben wieder ein 2D-Top-Down mit, also es ist ein 3D-Spiel in dem Sinne, aber es spielt sich wie ein 2D-Zelda von früher, obwohl es 2013 rausgekommen ist.
Ja.
Und dort sieht man, es ist ein sehr, sehr guter Versuch auf jeden Fall, die 2D-Dinger wiederzubringen, weil die ja super charmant sind. Aber mit meiner Meinung nach einer neuen Grafik und alles Mögliche funktioniert das recht wenig, weil die Atmosphäre meiner Meinung nach so ein bisschen kaputt geht, mag ich nicht so gerne. Mhm. Und das Spiel an sich ist toll. Wir haben coole Mechanics, wir haben sehr, sehr geile Dungeons, die da sind, mit vielen Fähigkeiten, wieder alles neu. Und das ist so ein richtiger Neuzeit-Charme von Zelda, der das Spiel nun mal, dem das Spiel gibt. Ne? Und das, was mich aber stört, ist einfach nur dieses witzige, bunte, cleane, sag ich mal, wie du gerade auch bei Dragon Ball gesagt hast, das ist mir zu kindlich und polygonmäßig in dem Sinne. Ne?
Ich feiere deswegen Zelda auch ein gutes Stückchen, weil es eben auch so ein bisschen niedlich daherkommen kann. Was ich aber in A Link Between Worlds ehrlich gesagt gar nicht cool fand, war eine neue Mechanik, die eingeführt haben und versucht haben, und danach kam die nie wieder so zutage. Und zwar konntest du deine Items leihen. Du musstest Items nicht irgendwo finden in dem Dungeon. Es gab so einen Shop, dort konntest du hingehen und hast gesagt, hey, ich möchte den Bogen haben. Okay, das kostet 200 Rubine, dann hattest du den Bogen. Und du konntest dir quasi von vornherein, das war das Coole daran, du konntest jeden Dungeon quasi in einer fast freien Reihenfolge abgehen, weil du dir einfach ausgesucht hast, welche Dungeons, welche Items brauche ich. Das wurde dir tatsächlich sogar auch dadurch erleichtert, weil du am Anfang eines Dungeons immer die beiden, also entweder zwei Items oder ein Item oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo die dir, um in den Dungeon reinzukommen, musstest du diese Items anwenden. Das heißt, es konnte nicht passieren, dass du in dem Dungeon warst und nicht das richtige Item hattest. Das war schon mal ganz gut, aber es war so weird, dass du einfach in den Dungeons eben auch keine Items bekommen hast, die klassischen. Das fand ich seltsam. Wenn du gestorben bist, musstest du die Sachen neu holen, dementsprechend noch neu kaufen, Rubine ausgeben. Du musstest hier teilweise aktiv Rubine sammeln, um deine Items zu kaufen. Das war ein ganz weirdes System irgendwie.
Ja, das hat mich auch gestört am Ende tatsächlich.
Wurde hier storytechnisch irgendwie erklärt, wieso Link irgendwann mal eine Kreidemalerei auch verwandt ist?
Bestimmt wurde es irgendwie erklärt, ich weiß es nicht mehr.
Weil die Waisen ja auch in Gemälde verwandelt wurden. Die musstest du ja retten quasi und aus den Gemälden befreien. Deswegen
stimmt.
Und du wurdest auch in so ein Gemälde verwandelt und deswegen hast du diese Fähigkeit.
Ah. Ja.
Aber die Fähigkeit war geil.
Ich fand die ganz nett. Am Ende, ja, so gegen Ende hin war es ein bisschen, ja, ausgelutscht.
Also, abgesehen davon, dass du natürlich einfach irgendwie an die Wand konntest und dann irgendwie den Raum überqueren konntest und irgendwo anders warst, wo du sonst nicht hinkommst, das war schon cool, aber du konntest auch so kleine Schlitze und sowas entlang. Das war etwas, was ich in dem Zelda noch nicht so gesehen habe, dass du einfach wirklich, okay, es war so ein ganz kleiner Gang und du musstest umdenken, dass du in den Zelda in diesem Teil jetzt auch dort quasi lang könntest und sowas. Das fand ich schon cool. Das waren schon ein paar echt nice Sachen. Ansonsten fand ich die Dungeons aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schwierig.
Nee, die waren sehr einfach gehalten, ne? Und ich finde auch, durch diese Item-Leih-Geschichte hattest du irgendwie nicht so das Bedürfnis, die Welt nach jedem neuen Item nochmal neu zu erkunden. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, weil du konntest die Welt ja nur an sich durch diese Mechanik dann großartig erkunden, weil die Items konntest du ja prinzipiell von Anfang an alle holen. Und so fand ich so dieses nach dem Dungeon zu gucken, ey, geil, jetzt habe ich den Enterhaken, den Fall, wie auch immer, da nochmal zu gucken, ey, ich habe an der Stelle mal das gesehen, da muss ich jetzt nochmal hin. Das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Ja, total. Also für mich auch einfach nicht das beste Zelda. Es war spaßig, man konnte es spielen, es hatte eine coole Mechanik, aber ja.
Nostalgiefaktor halt, weil es halt sehr ähnlich zu A Link to the Past war. Die haben ja auch so die Grafik so ein bisschen nach hinten gekippt, damit das, oder die Spielewelt so ein bisschen dahin gekippt, damit das so die Optik von A Link to the Past bekommt. Da, ich denke, der Titel läuft viel unter Nostalgie bei den Fans. Mm,
definitiv. Und deswegen ist es auch ein B geworden. Ehrlich gesagt schon fast ein C, aber so ein bisschen haben die anderen Wertungen das noch ein bisschen hochgetrieben. Also es war knapp, so viel kann ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, gehen wir weiter zu Triforce Heroes. Kam 2015 für den 3DS raus. Triforce Heroes ist die Weiterführung von A Link Between Worlds, zumindest so ein bisschen storytechnisch. Wir haben auch ein ähnliches Gameplay. Es sieht ganz, ganz ähnlich aus von den ganzen Systemen. Und jetzt wird es ein bisschen weird und cringe. Ja, drei Links, nicht mehr vier Links wie vorher bei Four Swords, ja, drei Links in Anlehnung an das Triforce werden in ein Modekönigreich gerufen und müssen da einen Fluch brechen. Ja, das ist grundsätzlich so die absolute Bottomline der Geschichte. Es ist wieder so ein Multiplayer-Ding. Hier war es besser, dass du zumindest auch auf dem 3DS konntest du online mit Leuten zocken und so weiter. Das heißt, die Anbindung war gar nicht mehr so schwierig wie damals noch. Nichtsdestotrotz war das Spiel wirklich, 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 wirklich unter ferner Liefen eher, ne? Es war einfach irgendwie da, Leute hatten vielleicht so ein bisschen Bock, gemeinsam Dinge zu lösen und Rätsel zu machen. Es war alles eben eher so leichte Puzzleabschnitte, gar nicht mal, es gab keine wirkliche Story. Du konntest verschiedene Kostüme anziehen, die so ein bisschen taktische Tiefe in das Spiel gebracht haben, aber ansonsten war das Spiel echt nicht so strong. Und man konnte das Spiel auch im Solo-Modus durchspielen, was aber nicht so stark war, denn du musstest mit drei Charakteren gleichzeitig spielen tatsächlich, wenn du es wolltest.
Aber wir gucken uns ja gerade so ein Gameplay da nebenbei an. Ich finde, das sieht null aus wie ein Zelda. Das sieht voll aus wie eine billige Nachmache von einem Bomberman.
Ja, so ein bisschen, ne?
Schon in die Richtung, ne?
Ist ja. Damals für den Philips CDI erschienen anscheinend.
Es sieht vielleicht ein bisschen besser aus.
Ein bisschen besser, ja.
So viel muss man sagen. Nein, es war wirklich echt kein geiles Spiel. So das einfach.
Ist auch überhaupt nicht beliebt, ne? In der Community. Also.
So, hat deswegen auch ein D von uns bekommen. Eine der schlechtesten Wertungen, die wir bis jetzt auch ausgesprochen haben. Ne?
Ja, und man muss auch sagen, jedes gute Spiel von Zelda beinhaltet den letzten Boss Ganon, Demise oder sonstiges oder Ganondorf dann dementsprechend. Und in diesem Spiel haben wir die Lady als Final Boss. Das erklärt schon
alles.
So einiges.
Ne? So einiges.
Es ist schon ein bisschen weird.
Ja.
Hätte man sich sparen können. Ich weiß nicht, was da die Idee war. Ich glaube tatsächlich, es ist eher so, dass sie gesagt haben, ey, wir haben hier irgendwie das System, wir haben A Link Between Worlds gebaut, warum sollten wir nicht noch so ein bisschen mehr daraus versuchen zu machen? Und das ist einfach gescheitert. Nochmal so ein Multiplayer-Versuch in der neuen Zeit, aber hat keiner nachgefragt, hat keiner wirklich gewollt.
Das sollte aus dem Canon-Geschehen gestrichen werden.
Ja, das bringt ja auch nicht wirklich was dazu bei, ne? Das muss man ja auch sagen. Das nächste Spiel in der Reihe ist tatsächlich das neueste Spiel, das released wurde von Zelda, und zwar Echoes of Wisdom, 2024 für die Switch erschienen. Und hier müssen wir alle in der Runde sagen, keiner von uns hat's gezockt.
Selbst ich nicht.
Selbst du nicht, Hase. Das ist verrückt.
Das ist verrückt.
Weil
das
du hast sonst auch jedes Zelda nicht gespielt.
Nicht jedes. Zwei Stück habe ich gespielt.
Die wichtigsten Teile hat er gespielt.
Ja, das stimmt.
Ja, Ocarina of Time und das andere weiß noch gar keiner, welches ich sonst gespielt habe, Majora's Mask.
Cool.
Ja. Also ein richtiger Spannungsbogen.
Wir haben ja schon ein bisschen was gesagt in der Folge, und zwar ist das der erste Teil, wo du auch wirklich mit Zelda spielst. Dementsprechend ist das ja eigentlich Legend of Link, ne? Wie Enrico gerne zu sagen pflegt. Hier ist die Grundgeschichte, dass Link wird am Anfang in so ein Loch reingezogen und Zelda muss jetzt eben klarkommen. Sie hat die Fee Tri an ihrer Seite, oder Tree, falls wir Namen aussprechen, die falsch sind, I'm so sorry, und kriegt eben den Tri-Stab. Mit dem kann sie sogenannte Echoes hervorrufen. Das sind eben Objekte oder Kreaturen, und mit denen kämpft sie sich durch die Welt oder rätselt sich durch die Welt. Und das Spiel läuft tatsächlich ein bisschen anders ab als jedes andere Zelda. Und zwar hast du keinen klassischen Kampfmodus, sondern du rufst quasi mit Zelda diese Kreaturen hervor und die kämpfen für dich. Ne? Das ist so ein bisschen eben das System in diesem Spiel. Habt ihr sonst irgendwie etwas, was ihr dazu hinzufügen wollt, obwohl ihr es nicht gespielt habt, Jungs? Also ich auch nicht.
Also ich habe es bisher auch noch nicht gespielt, aber so die Meinung in der Community ist, glaube ich, dass es schon Spaß machen kann. Also es ist kein schlechter Titel, aber den jetzt auch in die Timeline da irgendwie einzufügen, weiß ich nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Und Ja, vielleicht ist auch so ein bisschen aktuelle Mode, so die haben sie ja bei Prinzessin Peach auch gemacht mit ihrem Solospiel, was auch, glaube ich, letztes Jahr erschien, Princess Peach Showtime. So mal diese, die weiblichen Charaktere von Nintendo mal aus der Rolle der Damsel in Distress, also diese Jungfrau in Nöt mal rauszuholen,
ja,
um so ein bisschen Frauenpower zu etablieren.
Ja,
und ich finde, das Spiel sieht gut aus. Ich denke, es kann auch Spaß machen, also so mal für zwischendurch.
Ich mag, dass der Look an das Link's Awakening Remake angelehnt ist. Das ist auf jeden Fall für mich ein cooler Look. Ich feier's. Vielleicht werde ich es noch irgendwann mal zocken, aber ganz ehrlich, so wirklich auf meiner Liste steht's nicht unbedingt. So einfach, ne? Deswegen keine Wertung. Wie sorry, falls sie es nochmal irgendwie spielen, werden wir das nachholen.
Das Einzige, was ich gehört habe, ist bezüglich der Rätsel, dass die echt geil sein sollen. Herausfordernd, nicht schlecht und wohl gut Spaß machen sollen.
Das kann ich mir vorstellen. Durch das System ist da bestimmt einiges möglich, ne? Was sonst mit so klassischen Items vielleicht nicht vorher war in einem Zelda. Aber gut. Und Ultra Hand ist übrigens auch drin zu einem Teil, ne? Also die
Quatsch.
Ja, nicht im Sinne von, dass du irgendwie so Sachen super crazy bauen kannst wie in den neueren Teilen, sondern
so,
du hast schon dieses ja Gameplay, Dinge ja hin und her bewegen und du kannst schon Dinge miteinander verknüpfen und sowas, ne? Mhm. Also das haben sie alles irgendwie mit reingenommen. Gut, das nächste Spiel ist das allererste Spiel, The Legend of Zelda, 1986 auf dem NES, auf dem Nintendo Entertainment System rausgekommen. Und somit das absolute Urgestein und der allererste Teil der Reihe. Ich würde einfach sagen, Leute, fangt mal an. Ich will gar nicht viel zu der Geschichte erzählen, weil so viel gibt es dort tatsächlich gar nicht. Erst einmal, aber sagt doch mal.
Nee, tatsächlich so geschichtstechnisch gibt es da nicht wirklich viel. Man spielt halt das erste Mal als Link und man erfährt so ein bisschen über Zeldas Triforce und Ganon. Aber mehr dann auch nicht. Und du konntest tatsächlich die Dungeons auch in also völlig willkürlich machen. Du hattest keine vorgegebene Reihenfolge der Dungeons, sodass du die Welt für dich einfach erkunden konntest. Und in der damaligen Zeit, so wenn man sich so zurück an 1986, das war ja kurz vor der Zeit, wo ja wirklich diese Videospielblase auch drohte zu platzen, weil ja haufenweise Titel erschienen sind, die ja qualitätstechnisch total schlecht waren. Mhm. Und Nintendo hat ja erst so auch mit Mario ein Jahr vorher so ein neues Level gesetzt. Und mit The Legend of Zelda, dem ersten Titel, haben die ja wirklich brachial einen rausgehauen. Und mit 6,5 Millionen Einheiten damals, das war schon eine Ansage.
Absolut. Ne? Also man muss schon sagen, wie du meinst, es ist jetzt nicht das größte Spiel damals gewesen, aber für damalige Verhältnisse war es schon wirklich crazy. Du hattest jetzt nicht wirklich, okay, hier ist eine Town mit irgendwie NPCs und so weiter. Im Grunde genommen hat sich alles in irgendwelchen Höhlen abgespielt, so. Es gab eine Overworld, in der bist du halt hin und her gelaufen, hast die Dungeons gefunden und ein paar Sachen. Aber mehr gab es dort im Grunde genommen gar nicht, außer die Herausforderung herauszufinden, wie du weiterkommst, wie du einen Fluss überquerst oder sowas.
Genau. Ne?
Und die Schlüssel zu finden, um eben in diese Dungeons zu gelangen. Hier war es eben so, dass das Triforce-Stück der Weisheit wurde in 8 einzelne Teile zerrissen und diese müssen wir hier finden, um eben entsprechend dann Ganon zu besiegen. Keiner wusste, wo diese Teile sind und Link macht sich eben auf den Weg. Es ist sehr, sehr minimalistisch, sehr, sehr nicht laid back, aber es lädt dich wirklich dazu ein, diese Entdeckungsreise zu machen und man muss sich einfach so ein bisschen in die damalige Zeit hineinversetzen, weil so wirklich nachvollziehen ist es, glaube ich, heute schwer, warum dieser Teil damals so krass eingeschlagen hat, aber das ist schon crazy.
Ja, würde ich gar nicht so sagen, weil wenn du dir jetzt mal so das Gameplay anschaust, du hattest vorher, nochmal um auf Mario leider sprechen zu kommen, du hattest ja vorher eine so ein Bit-Size-Scroller, wirklich von links nach rechts.
Ja.
Und mit The Legend of Zelda gaukelt dir ja so eine 3D-Welt vor. Du kannst von oben nach unten, nach links, nach rechts, so eine offene Welt.
Ja.
Und es war ja dadurch auch irgendwo das allererste Open-World-Spiel.
Ja.
Also es war technisch ja schon sehr beeindruckend.
Hier, Johnny, das ist der Verursacher. Open-World.
Im Grunde genommen stimmt das. Es stimmt. Ja, es wurde, also warum ist heute Breath of the Wild mit so einer Open-World ausgestattet? Weil sie gesagt haben, wir wollen quasi in die Urgeschichte zurück, so wie das Zelda damals aussah. Und daher kommt das. Da haben sie gesagt, okay, wenn wir uns heute vorstellen, wie das aussehen würde, ist es genau das, Breath of the Wild. Und du hast vollkommen recht, das ist der Verursacher.
Ja. Der Verursacher. Aber das hat sehr viel, wie du schon gesagt hast, auf die Spielindustrie auf den Kopf gestellt. Und das war auch gut so. Es kann nicht gut altern, das Spiel. Das ist gar keine Frage. Das ist unmöglich. Als Beispiel, du hast angefangen, auf einmal bist du da am Strand und oder irgendwo, keine Ahnung wo, gehst in eine Höhle rein, da steht ein alter Dude mit einem Schwert und sagt, it's dangerous to go alone, nimm das Schwert hier mit.
Alles klar,
und verschwindet dann einfach.
Pff, I'm out.
Er verschwindet einfach und dann gehst du los und machst Sachen einfach. Du machst einfach Sachen, Mann.
Du machst einfach Sachen, du läufst.
Du wusstest gar nicht, warum. Warum mache ich das
überhaupt? Das ist nämlich ein großes Problem. Du weißt gar nicht, warum oder wie. Die wurde nichts erklärt.
Absolut,
gar nichts.
Gar nichts.
Es gab eine Karte, aber die wurde quasi nur so die World Map angezeigt, wo du dich ungefähr befindest. Aber es gab nicht wirklich irgendwie, okay, du musst das machen, hier hast du eine Möglichkeit, dir wurde nichts erklärt. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Wände, die du mit Bomben aufsprengen musst, die du nicht siehst, sondern dich wirklich durch die gesamte Karte kämpfen musst, um irgendwo weiterzukommen. Mitunter ist das der Zugang zu einem Dungeon, den du einfach freisprengen musst. Das ist schon nach heutigen Standards einfach wirklich definitiv nicht mehr irgendwie geil. Aber genau, wenn wir uns in die damalige Zeit so ein bisschen zurückversetzen, kann man schon irgendwo nachvollziehen, warum das so ist. Aber, es tut mir wirklich leid, Legend of Zelda hat von uns ein C bekommen.
Ja, wobei, da muss man denken, ich glaube, hätten wir das damals 1986 oder 87 bewertet, hätten wir wahrscheinlich ein S gegeben.
Ja.
Oder zumindest ein A.
Gar keine Frage.
Ja, aber du kannst es, ich habe es tatsächlich angefangen zu spielen, ich habe es noch nicht durchgespielt, also man kann spielen. Also, das ist ja wieder das, was Nintendo ja generell auch sehr gut kann mit vielen IPs, dass du gar nicht so viel Vorwissen brauchst, sondern immer einsteigen kannst. Und das ist beim ersten Zelda tatsächlich auch so. Man braucht ein bisschen.
Das stimmt.
Einfach, weil du überhaupt nicht weißt, wo du zuerst hingehen sollst.
Ja. Das Ding ist, wir bewerten ja gerade eben die komplette Zelda-Reihe, mit Ausnahme von einigen Titeln. Da werden wir später noch dazu kommen. Das heißt, wir versuchen ja alle in Relation irgendwo zu setzen. Und das ist einfach wirklich eins der schlechteren Spiele nach heutigen Standard oder nach allgemeinen Standard, die ich für mich persönlich ansetze. Und mir ist auch aufgefallen, ich bin in ein paar Rankings zurückgegangen, die wir bei den Spielejahren gemacht haben. Und unsere Wertung für einzelne Zelda-Spiele ist auch teilweise anders. Ja, aber das kommt einfach daher, dass man jetzt ja diese Bandbreite hat und die vergleichen muss mit den anderen Zelda-Spielen, anstatt mit Spielen aus den jeweiligen Spielejahren. Wisst ihr, was ich meine?
Du schaust auch noch mehr auf die Story jetzt, was du vielleicht so in den Spielejahren, wo ihr das noch nicht so gemacht habt, sondern eher so ein bisschen vielleicht einfach den Fokus auf Gameplay und Grafik. Und gar nicht so viel auf den Zusammenhang in der Gesamtstory und
Richtig.
Wo das Sinn ergibt.
Ja, und Johnny, das ist hier, was du anfangs erwähnt hast, hier wird das Triforce in 8 Teile gesprengt. Ne?
Ja.
Und da kannst du schon die Story nicht für voll nehmen.
Nee, das stimmt allerdings.
Unmöglich.
Aber gut. Gut, und wir kommen jetzt tatsächlich zum letzten Spiel für die heutige Folge und auch für diese Timeline, die Timeline, wo Link in Ocarina of Time eben gegen Ganondorf verliert. Und der nächste storytechnische Teil ist Zelda 2 The Adventure of Link, der zweite Teil, der rausgekommen ist 1987 auf der NES. Und hier muss man sagen, ist das Spiel auch wieder was ganz anderes, oder?
Was ganz Besonderes.
Das ist das Nuts and Bolts der Zelda-Reihe.
danke. Erstmal, was hältst du von Butts and Nuts? Also nur ganz kurz. Bist du da auf meiner Seite? Verstehst du mich und meinen Struggle?
Ja, ich verstehe dich.
Danke.
Weil ich einfach Banjo-Kazooie liebe.
Danke.
Und allein die Überlegung, diesen Teil gemacht zu haben, das will mir bis heute nicht in den Kopf. Sorry.
Die Jungs verarschen mich jede Folge.
Was aber ich weiß nicht, finde, was ich super finde.
Ach, danke
finde.
Dafür.
Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht.
Aber du fühlst es trotzdem.
Und das ich fühle es trotzdem. Wichtig. Aber ich glaube, das kann man wirklich zu The Adventure of Link sagen, dass das wirklich so das Nuts and Bolts von Zelda ist. Weil die haben ja komplett alles anders gemacht wie noch in dem ersten Zelda-Teil.
Ja.
Und da haben die Entwickler damals auch selber gesagt, alles, was die auf dem Papier hatten, das hat es irgendwie nicht ins Fertige geschafft, weil es spielt sich ja komplett anders. Du hast jetzt sieht ein bisschen aus so wie Mario, so du läufst von links nach rechts, du hast dann noch diese Oberwelt, wo du dich so 3D-mäßig bewegen kannst. Die Sprungmechanik, die ist komplett, kannst du vergessen. Es ist einfach
Die haben absolut die Engine von Mario genommen, das sieht man auch, ne? Und was für eine Engine, Alter. Ja. Zu dem Zeitpunkt gab es ja keine Engine. Und einfach nur andere Sachen reingesetzt, andere Charaktere, andere, ein bisschen Monster verändert und alles Mögliche. Sogar die Movements quasi von den Monstern sind ja absolut gleich und alles, ne?
Es ist wirklich kein gutes Zelda, ehrlich. Es ist, zur Story, Zelda verfällt in einen Schlaf, Link muss sie aufwecken und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er muss in diesen 6 Palästen, die er insgesamt clearen muss, ich glaube, dort befreit er die Weisen oder holt er da irgendwelche komischen Dinge raus, die ihm ermöglichen, sie aus dem Schlaf zu holen. Was auch immer es ist.
Kokain.
Am Ende schafft er es mit Kokain und Zelda hat danach nie wieder geschlafen.
Die Party in das Leben.
Eigentlich müsste da jetzt Echoes of Wisdom anschließen.
Ja, schon irgendwie, ne?
So, Link, ey, du fällst jetzt ins Loch und ich mach mal hier Party. Ich bin Eva, also mach ich mal hier meinen.
Nimm mal deine Auszeit.
Ja, genau, nimm mal deine Auszeit, jetzt mach ich hier mal den
The Geist Legend Scheiß. Of Zelda, Link to Tomorrowland.
Es war auch echt, es war auch ein fucking knackig schwieriges Spiel. Ich hab's tatsächlich nicht durchgespielt, aber ich glaube, ich habe so 4-5 Dungeons gemacht oder sogar bis zum letzten, ich weiß es nicht mehr. Und ich hätte es niemals ohne einen Emulator irgendwie so weit bringen können, weil das war hammerhart. Es war richtig schwer. Mhm. Du hattest so ein paar, du konntest Magic leveln, du konntest dein Life leveln, sodass du ein bisschen mehr Magieschaden gemacht hast, ein bisschen mehr Schaden ausgehalten hast, du konntest dein Schwert leveln. Das war alles irgendwie cool, aber so am Ende des Tages, na, weiß ich nicht, so ein Plattforming-Spiel in Zelda-Universe funktioniert für mich irgendwie nicht. Sorry.
Ja, zum Glück haben die das zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass das erste und letzte Spiel auch überhaupt mit so einer Ansicht und alles, ne? Zum Glück.
Ja, wir haben hin und wieder nur so ein bisschen Hommagen in verschiedenen Spielen, dass du diese Side-Scrolling-Geschichte hast.
Ja,
ne?
Link's Awakening.
Link's Awakening, ja. Gibt es das so ein bisschen. Und da finde ich es cool, wenn es
ja, 2
Sekunden ist. Ne? So, da ist es in Ordnung. Aber ja, gut. Ich glaube, wir müssen echt nicht länger darüber reden. Damit ist die Timeline abgeschlossen. Zelda 2 bekommt von uns ein F.
Haben wir jemals irgendwas mit F bewertet?
Bastenatz.
Haben wir?
Ja, Bastenatz hat ein F gekriegt. Ja, F wie voll nicht gut.
Danke, gut, dass du buchstabieren kannst.
B. Hase kann alles, Mann.
Hase kann alles. Ja, und damit sind wir, wie gesagt, am Ende dieser einen Timeline angekommen. Wie fühlt ihr euch gerade so? Was habt ihr zu der Folge so zu sagen, wie empfindet ihr die Spiele bis jetzt, die Zelda-Reihe? Was geht ab?
Ja, also ich habe ja wenig von den Spielen gespielt, aus dieser Timeline 1. Oder nicht mal aus der Timeline, das die Vorgeschichte. The reason why it has so much timeline Spiel habe ich gespielt.
Why you're the king of my castle.
Ja, Ocarina of Zelda habe ich gespielt. Und das, was ich so cool finde, das, was ich auch am Anfang hatte ich dich ja gefragt, jede Zelda hat ja so seine Mechanik, seine Special Mechanic, dass du wirklich in jedem neuen Teil einfach eine ganz andere Mechanik hast. Also eigentlich ist es von der Story her und so, ja, es ist das gleiche Spiel, aber es ist es ist trotzdem ein anderes Spiel.
Mhm.
Und das finde ich ziemlich cool, weil man hat kennt das sonst aus anderen Spielereien, es ist ein neuer Teil, die Story wird weitergeführt, das ist das gleiche Spiel, du hast nur irgendwie neue Items oder ein neues Feature, das dazugekommen ist. Aber hier hast du jedes Mal wirklich ein neues Game. Und das finde ich eigentlich so cool an der Zelda-Reihe.
Vor allem, weil die so vielschichtig ist, ne? Wir haben von den neueren 3D-Teilen über Open World, über 2D-Side-Scroller, dann Metroidvania-Mechanics und Top-Down-Ansichten in 2D.
Shooter, ne? Mit Link's Crossbow-Training.
Stimmt.
Welches nicht in der Timeline ist, just saying.
Stimmt. wir haben ein wie heißt das Spiel? Das ist auch gar nicht so lange her rausgekommen. Hyrule Warriors?
Ja.
Wir haben ein
so ein Musou-Game.
Wir haben Dynasty Warriors in Zelda-Form.
Ja. Ja.
Wie krass. Da fehlt nur noch Counter-Strike.
Kommt.
Ja. Jedes Spiel hat nochmal einen neuen Charme in die Reihe gebracht und jedes Spiel ist irgendwie, steht für sich alleine. Also, ne, man hat so gewisse Story-Aspekte, die, wo man sagt, ja, okay, die passen so in die Timeline. Aber so jedes Spiel steht für sich alleine und ist so eine Perle für sich.
Gut,
bis auf einige Teile, die wirklich Mist waren.
Ja.
Aber du hattest in jedem Spiel, wie Hase ja schon sagte, eine neue Mechanik. Da hat Nintendo sich nicht ausgeruht und hat gesagt, komm, wir machen dasselbe jetzt aber nochmal, weil steht Zelda drauf, die Leute kaufen das. Die haben sich wirklich Mühe gegeben, nochmal neue Anreize zu schaffen, die Welt erweitert, neu gestaltet. Und in jedem Zelda hast du irgendwie gedacht, boah, die Welt kann ich jetzt nochmal neu erkunden.
Mhm. Das Grundsystem ist einfach immer geil, ne? Also dieses klassische Metroidvania ist in jedem Zelda irgendwie vorhanden, wenn du eben dir die Welt langsam erschließen kannst und immer die Rätsel, dann die klassischen Kampfsysteme, ob es jetzt 3D oder 2D ist, alle haben so ihren eigenen Charme, das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und das sehe ich ganz genauso. Deswegen lieben wir diese Reihe auch am Ende des Tages. Und ich freue mich in jedem Fall schon mal auf den zweiten Part. Ich hoffe, ihr auch. Falls ihr diese Folge ganz angenehm fandet und auch unsere wundervollen Stimmen, ebenso wie Jens hoffentlich, dann dürft ihr uns ganz gerne liken, unterstützen, teilen, hören, macht alles, was irgendwie möglich ist. Wenn ihr uns wirklich ordentlich dabei unterstützen wollt, diesen Podcast in unseren Alltag zu integrieren, dann dürft ihr uns gerne auf Steady abonnieren und für einen kleinen Obolus den Peiniger, ich habe es diesmal hinbekommen, mit Zusatz, für 3 Euro im Monat den Podcast unterstützen und uns einfach helfen, das Ganze am Leben zu halten.
Ich gebe euch auch ein paar Cheeseburger, Mann.
Nice, sehr gut. Ich bedanke mich in jedem Fall bei Hase.
Gerne. Schickt the Legend of Fearlist a link to the podcast an eure Freunde.
Stark.
Und bitteschön.
Sehr geil. Danke an Arthur.
Gerne 10 Euro.
Danke an Jens, ganz besonderen Dank.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte für diese Folge.
Gut gemacht, Enrico.
Wir haben dich auf jeden Fall sehr, danke, sehr gerne. Hase. So viel können wir spoilern. In der nächsten Folge bist du mit dabei. Da reden wir über den Rest der Timeline. Und jetzt haben wir genug gequatscht. Viel Spaß bei allem, was ihr auch immer tut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tüdelü.
Ciao.
Ciao.